Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum 2-Stunden-Später-Podcast. Beim 2-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Marvin, Chris, Kuro und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt, na ratet mal, genau 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. In der heutigen Episode geht es um Senua's Saga Hellblade 2. Ein Spiel, bei dem fast von einem Feldversuch gesprochen werden kann, bei dem Xbox testen wollte, ob Marketing für ein Spiel überhaupt notwendig ist. Glücklicherweise haben die 4 Jungs dennoch vom Release des Spiels mitbekommen, um es für die heutige Folge spielen zu können. Wird auch der 2. Teil von Senua's Geschichte auf gleiche Weise begeistern können? Erwarten uns Gänsehautmomente oder geht das Spiel in der Nichtigkeit seiner selbst unter? All das und ob die Top 3 der 7 von 10 Spielen, die wir lieben, aus Zufall in dieser Folge gekürt werden, erfahrt ihr in der heutigen Episode. Jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 2 Stunden später der Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner wunderschönen Seite habe ich Marvin, hallo.
Hallo, ich bin immer so gespannt, wer zuerst genannt wird.
Heute bist du's, mein Schatz. Daneben, genauso schön, bin ich sogar noch ein Ticken schöner. Och. Nein, alle gleichmäßig so. Schön. Nein, Marvin, gleichmäßig schön. Hallo, Kuro.
Oh, einen wunderschönen guten Tag und ich bin auch ganz selig von Manus Stimme aus dem Intro. Ich würde am liebsten sein Bart kuscheln mit meinem Bart.
An der Stelle Shoutout und vielen Dank, lieber Manu, für das Intro. Cheers auf dich.
Auch sehr schöner Mann. Sehr schöner Mann.
Danke, Manu.
Ich weiß auch noch was schön. Schöner Bart, schöner Mann, schöne Stimme. Hallo, Chris.
Oh, hi. Einen wunderschönen guten Tag.
Wie geht's?
Mir geht's super. Ich war den ganzen Tag in der Sonne und bin jetzt ready für Podcastery.
Hast du sie gelobt?
Ich lobe die immer, ja. Geloben gehört dazu.
Das ist schön.
So, halt, stopp, bevor wir jetzt anfangen, ist mir jetzt alles scheißegal. Ich habe jetzt nur gewartet, bis ihr hier euer Hallo-Geplänkel gemacht habt. Ich will jetzt wissen, Chris, Urologen-Story, sofort. Seit der letzten Folge warte ich auf diese Urologen-Geschichte.
Urologen-Story,
du hast das letzte Mal gesagt, du hast auch eine Urologen-Geschichte, genau wie Timo. Ich warte seit der letzten Folge darauf, wie alle 5 Millionen ZuhörerInnen, die wir haben. Plus, wir wollen wissen, ob du die Bolle gemacht hast. Das sind jetzt erstmal die wichtigen Fragen, bevor wir jetzt so, was hast du gespielt und so ein Kram.
Okay,
das sind die wichtigen Fragen.
Das Leben ist voller Enttäuschung. Manchmal sind es die Spiele, die wir hier besprechen, manchmal ist es das Leben. Die Urologen-Story, die spare ich mir noch ein bisschen auf. Die werde ich heute nicht erzählen.
Du hast leider keine Urologen-Story. Das war nur Talk.
Ja, wirklich. Ich habe eine Urologen-Story. Ich habe sogar 2 Urologen.
Egal. Ich spare noch ein bisschen auf.
Aber gut, wo wir gerade bei Enttäuschung sind, die Bolo.
Mein Leben.
Das ist Marvins Leben. Die Bolo habe ich noch nicht gemacht. Die Bolo habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mich sehr intensiv mit Kochen beschäftigt oder beziehungsweise mit Grillen und allem Möglichen, aber nicht mit Bolo jetzt. Ich habe, glaube ich, in den letzten 30 Tagen ungefähr 400 Smashburger gemacht oder sowas, plus minus 350 oder so. Aber
okay, Mini-Abstimmung. Ist Bolognese ein Sommeressen?
Ne, für mich nicht immer. Alles ist ein Sommeressen. Warum soll es denn kein Sommeressen sein?
Es gibt viele Sachen, die kein Sommer.
So eine Suppe ist aber doch im Sommer. Aber das ist doch absolut Quatsch. Ich
will heißer auch Gulasch.
Grünkohl im Sommer essen.
Lecker.
Ich finde auch Grünkohl.
Oh, Marvin isst Gulasch in der Sonne.
Nein, auf jeden Fall.
Scharfe Suppe.
Ich meine, das Ding ist doch auch, wir wohnen alle in Deutschland. Der Sommer ist jetzt auch nicht so bemerkenswert spektakulär, dass man sagen könnte, oh, heute ist es aber so krass warm, ich gönn mir nur eine Melone.
Naja, schon. Ja, es gibt halt Tage, wo es sehr schön
ist.
Es ist ja entweder Winter oder heiß. Es ist ja wirklich entweder 12 Grad oder 42.
Ja, aber seitdem ich in Hamburg wohne, also die Sonntage sind.
Ja,
aber
du bist ja auch in Deutschland und Hamburg trennen.
Ich find's geil, wie wir ihn alle gleichzeitig flamen und auf ihn eindreschen.
Ja. Ich hab's gerade so geschafft, diese anschuldigen Blicke von euch abzuwehren und jetzt sind sie alle auf Kuro und Hamburg gelandet.
Ah, du da unten bist mal.
Ja, okay, aber du da unten. Eine werte Zuhörerin unseres Podcasts, nennen wir sie Schmiene, hat eine Frage gestellt, die ich mit in diesen Podcast nehmen sollte. Und vielleicht habt ihr eine Meinung dazu, weil wir bei dem Thema Bolo waren. Nämlich soll ich euch fragen, gibt es, oder anders gefragt, was sind die besten Nudeln für eine Bolo?
Conchigli.
Spaghetti.
Oh, was ist das? Das kenne ich nicht mal.
Conchigli sind diese muschelförmigen.
Sind cool. Aber für mich, und ich glaube, das ist so Standard, aber ich liebe diese, Kuro, bitte insert den italienischen Begriff dafür, ich meine diese Tunnelnudeln. Diese Nudeln, die nicht ganz dünnen oder sowas, sondern die schon so lang sind, aber die halt innen hohl sind und wo du quasi, du snackst dir die Nudel und innen drin hat sich aber so ein richtiges Soßen-Ding gesammelt und du schiebst dir das dann einfach in den Schnauze. Ich lieb die.
Ja, deswegen
meine Nudeln in die Schnauze,
mag ich halt die Conchigli, weil das ist halt quasi dasselbe Prinzip, nur
Pasta? Mit
Boden halt. Ne? Also das ist
ja,
halt
so, ja, ich verstehe es, aber ich brauch den Tunnel. Ich will Tunnelnudeln.
Nee, ich habe als Kind einmal davon ganz mies gebrochen und deswegen kann ich die nicht mehr essen.
Oh no.
Warte, das ist was? So, nee, ich habe einmal, da war ich weiß nicht, ob ich krank war oder sonst irgendwas, aber da habe ich diese Nudeln, die Chris beschrieben hat, gegessen, dann habe ich davon gebrochen und seitdem kann ich die nicht mehr essen, ja. So kopfmäßig.
Krass.
Also zumindest nicht mehr so gerne, mittlerweile kann ich sie wieder essen, aber es ist jetzt nicht meine favorite kind of Nudel.
Ich muss dazu sagen, ich hatte letztes Jahr auch eine Lebensmittelvergiftung so.
Shoutout
Lebensmittelvergiftung.
Shoutout escalated quickly, ja.
72 Stunden wirklich die Hölle. Das war tatsächlich zu der Zeit, wo ich gerade diesen Atomic Heart Doppelbeitrag gemacht habe. Also es war ein richtiger cooler Zeitpunkt.
Das Leben war völlig im Eimer. Richtig.
Und immersive. Ich glaube, das war darauf zurückzuführen, dass ich halt so ein Falafeldürüm gegessen habe. Und ich habe zu der Zeit sehr, sehr gerne Falafeldürüm gegessen, weil in Hamburg gibt es so, ich nenne sie die Falafelstraße, aber da sind halt so ganz viele Falafelläden nebeneinander. Und es gibt einmal Kimo und Sternfalafel. Das sind so bist du entweder Team Kimo oder Team Sternfalafel. Und nach dieser Lebensmittelvergiftung ging gar nichts mehr falafelmäßig. Aber
kenne ich, verstehe ich.
Power through the pain. Ein Jahr später, ich hab einfach immer weiter gegessen, die Falafel, und es hat gar nicht geschmeckt, aber mittlerweile
push it to the limit,
finde ich die wieder richtig lecker.
Aber in welchem Team bist du?
Ja, ich hüpfe hin und her.
Du hüpfst? Oh,
du hüpfst.
Aber zu der Nudelsache, okay, ganz kurz. Ich bin Fusilli. Der Klassiker. Der nimmt nämlich die Soße schön
auf. Sind das die Spiraldinger oder was?
Ja.
Da bin ich nicht so der Fan von.
Oh. Bolo muss Spaghetti sein, weil sonst schmeckt es einfach wie Krankenhaus.
Das ist echt so, das ist so kulinarisches Gatekeeping. Bolo kann man nur mit Spaghetti essen.
Ja. Für mich. Ihr dürft natürlich essen, was ihr wollt, aber
so funktioniert das Gatekeeping nicht.
Wenn Farfalle ist und dann ist da Bolo, das schmeckt dann einfach so wie, ja, wir haben keine Spaghetti gehabt, sorry. So schmeckt das dann. Ja.
Also ich fahre mein Ferrari nur mit roter Lackierung. Alles andere ist kein Ferrari.
Ja, alles andere fährt ja nur 50.
True.
Rot fährt auch am schnellsten. Ja. Ist doch klar. Ja. Genauso wie ein Tischkicker muss blaue und rote Trikots haben.
Ich habe dich aber unterbrochen in deiner tollen Anmoderation und deinen Fragen, Timo. Es tut mir leid, dass ich diesen Podcast gehijackt habe, aber ich finde, das waren sehr wichtige Fragen, die wir direkt zu Beginn klären mussten.
Ich fand die auch sehr wichtig. Und ich fand auch sehr schön, und dadurch habe ich mich jetzt inspirieren lassen, einmal kurz rum umgehen, wer hatte welche Lebensmittelvergiftung. Kuro hat schon gerade Folge mit Falafel und ich hatte einmal, das ist auch schon Jahre her, vom indischen Essen, und seitdem kann ich kein indisches Essen mehr essen, weil es mir sehr leid tut, weil ich fand es sehr lecker, auch das Brot und so, aber ich kann kein indisches Essen.
Aber du musst einfach immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand und irgendwann geht's durch.
Nein. It's not worth it. Es gibt noch andere leckere Sachen.
Klopf auf Holz, ich glaube, ich hatte das noch nie, aber ich habe mal, damit ich irgendetwas beitragen kann, ich habe mal auf Klassenfahrt ganz, ganz, ganz früher, da hatte mal jemand so Zwiebelchips dabei, die fand ich so ekelhaft. Ich habe einen gegessen und ich habe in den Bus gekotzt.
Finde ich aber eine starke Leistung. Nee, ich bin nicht stark.
Stark, das ist gut.
Ich fand das so ekelhaft.
Ja, Lebensmittelvergiftung. Ich weiß nicht, ob wir es als Lebensmittelvergiftung zählen können. Wahrscheinlich heißt es anders. Ich glaube, es war einfach nur, ich habe mich überfressen. Aber das Ende vom Lied war dasselbe. Es war im Endeffekt, wir waren im richtig geilen Laden. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich esse. Hab einfach zwei Hauptgerichte bestellt.
Oh, und das habe ich auch schon gemacht.
Ich war mega happy. Ich war perfekt happy. Das Ding ist, als Vater isst du sowieso immer anderthalb Portionen. Und in dem Fall war es so, dass ich quasi dann meine zwei Hauptgerichte hatte und dann auch noch ein Stück von dem, was meine Frau nicht geschafft hat, und dann auch noch das, was meine Tochter übrig gelassen hat. Egal. Ich war happy. Ich war der glücklichste Panda der Welt. Den ganzen Abend noch. Alles cool. Dann, keine Ahnung, wir waren noch so bis 2 oder 3 unterwegs. Dann habe ich mich ins Bett gelegt, so mit den Worten, ich fühle mich schon ein bisschen voll. Ich habe dann aber auch noch mehr Snacks reingezogen oder so, der Abend war halt noch lang. Und dann habe ich gepennt und nach 2 Stunden wache ich auf und es war instant. Das kennt ihr wahrscheinlich.
Nach 2 Stunden, Shoutout.
Shoutout, 2 Stunden. Shoutout. Ihr kennt es, wenn ihr dann aufwacht und ihr wisst in dem Moment, wo ihr eure Augen öffnet, fuck. So, ich bin völlig am Arsch. Ja. Ich dachte nur so, okay, ich habe so ein ganz weirdes Drücken und Der, dann bin ich einfach 2 Meter gegangen und hab schon gemerkt, okay, ich muss mich übergeben und dann war alles aus. Und ich war auch wirklich, das war das einzige Mal in meinem Leben, ich habe mich übergeben, habe dann scheiße geschlafen und die nächsten 24 Stunden hatte ich so richtig, als hätte ich so eine krasse Grippe. Mein Körper war völlig am Arsch, mein Körper war völlig daneben. Ich wusste, ich bin nicht krank, ich habe keine Halsschmerzen, keinen Husten, gar nichts, aber mein Körper hat sich so fiebrig gefühlt, weil ich einfach völlig am Sack war. Aber gut, ich glaube nicht, dass es am Essen lag, ich glaube, ich war einfach nur...
Meine
maßlos.
Krasseste Überfressen-Story hatte ich tatsächlich in Berlin, Timur.
Oh ja, da war ich dabei, let's go.
Das war Anfang 2020. Oh. Nee, da warst, ich glaube nicht, dass du dabei bist.
Oh, noch schlimmer.
Ich weiß es nicht.
Aber jedes Mal, wenn jemand in Berlin ist, ist Timur dabei. Das muss man ja.
Ich war tagsüber auf einem Event und wir haben uns abends
bei Walkshow haben wir uns in die Dumplings reingefunden.
Die Dumplings, ja genau. Aber ich war ja auf dem Event.
Und jeder von uns.
Und ich habe schon auf dem Event 5 Antipasti-Sandwiches gegessen. Und dann, als wir uns abends getroffen haben, ich hatte im Vorfeld großspurig verkündet, so, ich esse heute 40 Dumplings.
40, ja, weil jeder nimmt so diesen 40er-Teller, aber teilt sich den zu zweit, sodass jeder 20 ist. Kuro, Man on a Mission. Ich esse 40. Hat er gezahlt.
Mein sind auch so Leute, die zum Dönermann gehen und sich einfach 2 Döner holen. Das ist das.
Ja, da bin ich doch Standard.
Nee. Doppeldöner Dienstag.
Mach ich, habe ich noch nie gemacht. Das ist das.
Aber wie wirst du denn dann satt?
Role Model, sag ich da nur.
Pommes oder Nachtisch.
Oder.
Nee, das hatten wir ja tatsächlich eingeführt, weil Kuro damals, als es noch bei Gameswelt war, war ungefähr 2 Straßen neben meiner Arbeit. Und als wir das festgestellt hatten, waren wir dann das ein oder andere Mal bei so einem ganz geilen Dönermann bei uns um die Ecke.
Shoutout.
Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber da hatten wir auf jeden Fall.
Er wurde zugemacht, weil dann Küche drin war.
Wir haben leer gegessen einfach.
Jetzt, wo Kuro weggezogen ist, meint er so, ich habe kein Einkommen mehr. Ach, schön. Ach, schön. Was für ein toller Einstieg. Liebe Zuhörende, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge. Heute geht's um Hellblade 2, Senua's Comeback. Was, jetzt erst recht oder Senua's so, keine Ahnung.
Benchmark
ist es durch. Bevor wir da hinkommen, gibt's einiges zu bequatschen. Und zwar, die allererste Anschlussfrage ist, meine Freunde, wer hat denn Topspin weitergespielt?
Ach, Marvin? Komm, hör doch auf. Ich will nicht schon wieder fluchen. Aber ich habe Topspin 3 bei mir im Schrank gefunden. Zählt das?
Das fand ich so geil, als du dieses Bild in die Gruppe geschickt hast.
Was hast du damit gemacht?
Ich dachte, du trollst, ehrlich gesagt. Ich dachte, du hast es irgendwie im Flohmarkt gekauft, jetzt um Gag zu machen.
Ich habe vor ganz langer Zeit mal zu Weihnachten so einen riesen Stapel an Spielen, die nur so ein Apfel und Ei gekostet haben bei GameStop, geschenkt bekommen. Und da war auch Topspin dabei. Und deswegen besitze ich das. Ich habe es einmal gespielt, habe es auch damals schon richtig scheiße gefunden. Und ja, deswegen besitze ich es.
Kuro, Chris?
Ja, ich habe weitergespielt.
Karriere auch?
Ich bin ja nur Karriere. Weil ich weiß nicht, ob der Online-Modus mittlerweile gut funktioniert. Aber
es ist irre.
Ich bin jetzt, glaube ich, World Rank kurz vor 1. Ich bin 2 oder 3, glaube ich.
Aber können wir kurz festhalten, dass jemand diesen Podcast gehört hat und sich dachte, ja Mann, ich kaufe dieses Spiel jetzt.
Ich habe dem Spiel eine Grün gegeben.
Shoutout an meinem guten Kumpel Matze. So. Ja, Matze hat unser Podcast gehört. Der mag unser Podcast ganz grün, begrüßt an dieser Stelle. Und er meinte so, ey, nice, das ist genau das Game, was ich gesucht habe. Weil das ist auch er, der halt Tennis spielt oder gespielt hat. Wo ich dann auch in der letzten Episode meinte, so, ey, für ihn könnte es richtig interessant sein. Und er hat's gespielt, er find's geil. Von daher, Shoutout Topspin, Shoutout Matze.
Absolut, aber ich bin auch nach wie vor, also auch jetzt noch nach dem Podcast der Meinung, es Gameplay macht einfach wahnsinnig Fun. Also wenn die ihre Modi auf die Reihe kriegen, Online-Gaming auf die Reihe kriegen und alles. Das wird jetzt bei dem Teil nicht mehr passieren, aber vielleicht für den nächsten, dem Karrieremodus, noch ein paar spaßige Sachen spendieren, dann bin ich da hyped.
Das fand ich so spannend, weil genau das, was Kuro meinte im Podi, so, ey, dass der Karrieremodus recht dünn ausfällt, nachdem man den 3., 4. Monat spielt, man ist so, wo dann so dieser Coin-Drop, man ist so, okay, jetzt versteh ich's. Und es ist wirklich leider so, deswegen... Naja, vielleicht kriegen sie da noch hin. Anyway, was habt ihr denn sonst gespielt? Marvin, was hast du gespielt im letzten Monat?
Ich habe ja in der letzten Folge schon mein Wehleid geklagt, dass nach Rebirth ich irgendwie kein Spiel mehr habe, was mir irgendwie Spaß macht. Und es ist auch nach wie vor so. Ich habe aktuell irgendwie nicht so wirklich richtig viel Bock auf Spielen. Nichtsdestotrotz, ich grind ja immer mal wieder in Hearthstone rein und da hat jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit eine neue Season angefangen. Und innerhalb dieser Season ist jetzt vor ein paar Wochen auch ein anderer Modus gelauncht. Ich spiele ja immer Battlegrounds, also dieses Schlachtfeld, so ein bisschen Auto-Chess-mäßig. Und da gibt's jetzt einen Duo-Modus. Und ich habe gemerkt, oh, nice. Fuck, ich liebe einfach im Team spielen. Das macht mir einfach viel mehr Spaß.
Shoutout im Team spielen.
Dann kann man sich so die Karten, kann man sich die Karten hin und her schicken. Es macht Spaß. Das ist nochmal, bitte? In Team spielen? Ja. Ja, in, da kann man in Team spielen. Man muss nackt dabei sein, Timo.
Warum spielen wir dann kein Held oder was?
Komm, kriegst ein digitales High Five für.
Nice. Aber,
den hat Mina auch noch nie gebracht. Also wirklich jedes Mal, wenn ich sage, im Team, ist sie so, im Team?
Liebe ich.
Shoutout Mina, guter
Humor. Liebe für Mina.
Ja. Und ansonsten habe ich noch mitgebracht, dass ich gerade wieder The Bear gucke, weil nächsten Monat, wow, also in dem Monat, wo wir diese Folge hören, ja, die neue Season kommt und ich habe mega Bock drauf und ich habe auch bei der zweiten Season das so gemacht, dass ich die Season davor nochmal gesehen habe. Einfach damit alles ein bisschen fresher im Kopf ist, weil ich ein dummer Mensch bin und viel vergesse. Nee,
The Bear kann man wirklich, ich habe auch gerade erst meinen Rewatch von den ersten beiden Staffeln nochmal beendet und das ist einfach geil. Ich finde The Bear hat keinen, also das wird nicht schlechter, das wird einfach, das bleibt konstant auf diesem geilen Level.
Voll.
Entdeckt man bei Rerun so Dinger, so Easter Eggs oder so Foreshadowings?
Du bist bei ein paar Sachen mehr vorbereitet, weil The Bear hat ja sowohl in Season 1 als auch in Season 2 so ganz spezielle Folgen. So richtig krasse. Mhm. Also die liegen dir schwer im Magen. Die sind richtig, richtig gut gemacht. Also technisch, aber halt auch geschrieben und die Charaktere und das Star-Aufgebot ist sick. Und da finde ich, die profitieren von dem Rewatch nochmal, weil du dann erst weißt, was auf dich zukommt und das dann nochmal mehr genießen kannst.
Geil.
Und als letztes wollte ich noch mit euch teilen, dass ich, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ich bei Distant Worlds war, ein wunderschönes Final Fantasy Konzert. Und das ist natürlich was, was mir auch mega am Herzen liegt, weil das Franchise mir sehr am Herzen liegt und dann so diese Musik zu hören, wo sie gerade auch, also das Ding ist, Distant Worlds ist ja so eine Reihe, die es jetzt mittlerweile seit 15 Jahren, glaube ich, gibt oder so, also auch schon insane lange. Und man sollte meinen, naja, ich war einmal bei dem Konzert, was sollen sie machen? Irgendwie spielen ja immer Final Fantasy, aber tatsächlich jedes Mal, wenn sie touren, haben sie ein anderes Set. Bis auf, ich glaube, 2 oder 3 Songs waren sie jetzt auch gar nicht anders, waren sie auch komplett anders zu dem, als wir das letzte Mal gehört haben. Das heißt, sie haben so Klassiker wie One Winged Angel, das spielen sie halt immer, To Zanakin aus Final Fantasy 10 spielen sie immer. Aber diesmal war zum Beispiel viel aus Remake auch dabei. Nur so als kleines Beispiel. Und das war sehr schön. Also ein paar Überraschungsdinger dabei, sehr schöne Stimmung generell im Saal, viele tolle Menschen da getroffen. Von daher, Final Fantasy Community, Shoutout an die. Das sind alle sehr wholesome und toll.
Shoutout. So. Ach, das ist schön. Das finde ich gut. Ich mag es, wenn die Communities auch cool sind, wenn man etwas mag und dann. Naja, anyway. Chris, du hast ein Spiel, welches ich auf dem Zettel hatte, wo ich mir dachte, das wird das neue Forspoken. Hast du durchgespielt und sagst, es ist eins deiner erfrischendsten Titel 2024. Klär uns auf.
Okay, du meinst bestimmt jetzt Stellar Blade.
Ding, ding, ding.
Ich rede kurz über Stellar Blade, weil eigentlich habe ich mir Notizen zu einem anderen Spiel gemacht. Aber
ja, klar, das also, hast du, klar.
Stellar Blade. Ja, Stellar Blade durchgespielt für den, darf ich vorstellen, Podcast. Witzig, wir haben gestern mit Vince geredet, Vincent, und der hat auch von dem Distant World Konzert erzählt. Und war da anscheinend auch bei derselben Veranstaltung, wo Marvin war.
Ja, ich habe ihn auch getroffen.
Ja.
Wir sind auch noch einen trinken gegangen.
Und dann?
Hey. Oh.
Das ist hinter verschlossenen Türen passiert.
Auf jeden Fall,
Stellar Blade.
Stellar Blade ist abgefahren. Das Kampfsystem ist richtig, richtig gut. Und das ist das, was Stellar Blade den Weg in mein Herz geebnet hat. Denn ich dachte am Anfang so, ja, ich weiß nicht, dass Spiele gut ausschauen, ist ja heutzutage nicht mehr so wirklich ein Kriterium. Ich meine, die Engines sind so crazy. Du weißt es einfach nicht, wenn du einen Trailer siehst. Aber Demo gespielt war schon hingerissen zu dem Ding und dann das Spiel gespielt und fuck wird das schwer, fuck ist das geil und das hat's wirklich geschafft. Und ich habe am Anfang immer so die Nase gerümpft, wenn einer hier From Software in den Mund genommen hat, weil es ist halt eine Mischung aus Devil May Cry, Nioh und eben Sekiro, aber es ist nicht, Nioh, das ist das neue, oder? Sekiro. Und, ja, Nioh, komplett, ja genau. Und es ist
Nioh, Automata.
Mein Nioh. Sorry. Jetzt war, ja, so. Genau, ich meine genau Nioh. Auf jeden Fall, das Problem, was ich halt habe, ist, wenn jemand sofort so zu mir kommt, das ist das neue Sekiro, und ich so, ein Scheiß. So, da bin ich instant abgeturnt. Aber was das Spiel schafft, ist, dass es dieses Gefühl von Sekiro zurückbringt, das du hast. Wenn du völlig hilflos auf die Fresse kriegst und überhaupt nicht mehr weißt, was du tun sollst und dann Kampfpattern lernst, das Muster lernst, und in dem Spiel geht's sehr viel um Parieren. Es geht nicht ausschließlich um Parieren, aber es geht viel um Parieren, und wenn du es dann hinkriegst, diesem übermächtigen Gegner alles, was er auf dich wirft, zurück in seine Scheißfresse zu parieren, und das über einen Raum von einer Minute oder von zwei, das ist geil. Einfach So ein richtig, richtig geiler Videospielmoment. Hat Sekiro geschafft, wie kein anderes Spiel. Ich würde auch immer noch sagen, Sekiro ist easy, der Primus, was das angeht. Aber es hat für mich noch kein anderes Spiel geschafft, so nah an Sekiro ranzukommen wie hier. Und das Schöne ist, dass du bei Stellar Blade das Pacing von dem, was du Neues lernst, von Fight zu Fight mit hier parieren, Perfect Parry, dann dodgen, dann kannst du kontern und hinter den Gegner springen, du kannst kontern und Abstand zum Gegner gewinnen, du kannst in verschiedene Modi reingehen, selber Kombos machen und sowas, du kannst Gegner teilweise minutenlang stunlocken und du fucking brauchst es auch, weil Gegner so viel AP haben und so schwer sind am Ende.
Krass,
es ist einfach geil.
Aber auf normal, ne?
Darf man genau, nicht vergessen. Das ist das Ding, es ist der Schwierigkeitsgrad normal. Und am Ende schaltest du einen Hard Mode frei. Es ist jetzt, und das ist jetzt die Sache, Stellar Blade ist für mich kein perfektes Spiel. Ich habe große Probleme mit dem Open-World-Part, den sie da irgendwie reingepuncht haben mit der Brechstange. Hab mich totgelangweilt bei tausenden Nebenquests, die alle relativ belanglos waren. Was cool ist die Story. Das ist wirklich cool. Die deutsche Synchro ist auch richtig geil geworden. Und
nicht Lara Loft?
Lara Loft.
Ja, und da sind wir wieder bei Vincent.
Eben, Vincent eben auch. Ja, und wirklich, wirklich geil. Das Ding ist, ich habe danach halt gesagt, so hätten sie die Open-World-Passagen weggelassen, also hättest du mir weniger Spiel gegeben, hättest du von mir eine höhere Wertung bekommen, bin ich völlig ehrlich. Aber ich habe auch zum Kumpel gesagt, was ich mir wünsche, ist ein Boss-Rush-Modus, weil in diesen Boss-Fights liegt halt, das ist das Filetstück, das ist das, was mich richtig packt. Und der ist vor 2 Tagen gekommen und er ist richtig gut. Und das ist
einfach wirklich?
Nur fucking geil. Krass. Also
what a Twist.
Ja, und also jetzt, ich kann nur jedem, der Bock auf solche, der Spaß mit Sekiro oder sowas ähnlichem hatte, sagen, kann man sich wirklich mal drauf einlassen. So, vielleicht stellt ihr, also ich würde sagen, stell bei den scheiß Open-World-Passagen einfach das Spiel auf einfach Rush durch und nimm die Story mit, aber gerade hinten raus, die letzten 5 Boss-Fights, Wahnsinn. Also crazy. Richtig gut.
Also ich hatte es ja auf dem Zettel, aber ich war immer so, ja, mal gucken, aber da du so geschwärmt hast und auch gesagt hast, so, ey, es ist ein Überraschungstitel, wäre ich so, okay, guck ich auf jeden Fall mal rein. Und liebe Zuhörende, wenn ihr auch mehr Interesse an dem Spiel habt, dann hört gerne in den Podcast Darf ich vorstellen rein von Chris und Thomas, wo ich auch reingehört habe in die Folge von No Rest for the Wicked. Und das war so geil, weil der Podcast fängt an, ich war am Gartenarbeit verrichten. Und es war so Rasenmähen und euch beiden zuhören. Ich war so, oh, das Spiel klingt so geil, ich habe richtig Bock darauf. Und je weiter die Folge fortschritt, war ich so, oh no, oh no, oh no. Und es war echt so, ey, wie kann man denn so ein Game rausbringen? Anyway, naja gut. Und das andere Spiel, was du, wovon du schwärmst und was auch auf jeden Fall auf deine Goatee-Liste, weil meistens weniger Platz, aber es wird auf die Goatee-Liste kommen, ist
Animal Well.
Da 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 da, da 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 da
na na not Animal Well, ja, darüber wollte ich auf jeden Fall reden, weil ich weiß nicht, ob wir irgendwie eine Folge dazu aufnehmen, und das Spiel hätte einfach eine Folge verdient, aber deswegen quatsche ich jetzt einfach hier kurz davon. Es ist so eins von diesen Spielen, es gibt einen schönen Game 2 Beitrag und das habe ich daher geklaut. Je mehr du über dieses Spiel sagst, umso schlechter ist es eigentlich, weil du willst eigentlich gar nichts sagen, und das ist das Geile. Ich bin genauso blind reingegangen, wie ich mir jetzt von jedem von euch wünsche, dass er reingeht. Also versuche ich jetzt eine kleine Review oder Gefühle aufs Papier zu bringen, ohne dass ich wirklich viel über das Spiel rede. Aber es ist so eins von diesen Spielen, wo man nach einem Trailer denkt so, ja, ist das was für mich? Kann schon sein. Und je mehr Zeit du damit verbringst, umso mehr schnürt sich so eine Schlinge zu und irgendwie ist man völlig hilflos und trunken vor Liebe und Nostalgie und in so einem Rausch, der einen nicht mehr loslässt, ohne dass man es wirklich gemerkt hat. Und keine Ahnung, man hört nicht mehr auf, an das Spiel zu denken, man hört nicht mehr auf, davon zu reden, man hört nicht auf, zu versuchen, Leute in dieses Licht zu ziehen, das man da gesehen hat. Und das ist so eine ganz besondere Videospielerfahrung für mich. Und tatsächlich genau bisher mein Spiel des Jahres, was ich dieses Jahr gespielt habe.
Ja, aber genau das, was du meinst, weil ich habe diese Feelings von Celeste, von Fates und ich musste auch sehr viel an haben wir doch auch hier gespielt, hier mit dem spanischen Inquisitor und dem Schwert.
Ja, ja, Blasphemous.
Blasphemous 2. So, du gehst einfach blind rein und bist so, ja, dann zeig mal, was du kannst. Und das Spiel zeigt es dir und du bist so, ey, das sind Videogames. Das ist das, warum wir Videogames spielen.
Exakt.
Das ist so dieses geile Feeling in
dir. Es ist wirklich voll. So, du sitzt irgendwann da, hast so einen Zettel und einen Stift, so wie früher, voller wirrer Zeichnungen und Anmerkungen. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich das hatte, war The Witness, was auch Aaron eines Ring. Meiner absoluten krassesten Spielerzeit ist. Also du bist halt wirklich am Rätsel lösen und sowas. So, ich habe hab das Spiel durchgespielt, dann habe ich weitergesuchtet, weitergesucht, weitergespielt. Ich habe mehr Items gefunden, ich habe Skills freigeschaltet nach dem Abspann. So, ich habe neue Rätsel gefunden, Geil. Die wieder gelöst. Ich habe einen zweiten Abspann freigeschaltet, ein True Ending. Hab immer noch Rätsel offen Krass. Und es ist einfach nur so, es wird immer Insane. Wahnsinniger und es wird immer krasser. Das Spiel hat einfach so viele Layer und du kannst so richtig, auch wenn du dann Leuten, also ich habe dann hier Miggi Shoutout von 3to Play, habe ich das Spiel Shoutout. Empfohlen und er hat das halt erst einmal durchgespielt. War so nach 5 Stunden fertig, sagt so, ja, ist ein okayes Spiel. Hat Stärken, hat Schwächen. Und ich so, ja, ich will dich jetzt nicht groß spoilern, aber hast du dann das, hast du vielleicht hier, hast du das versucht, hast du das? Also ja, nee. Und so nach 5 Minuten Talk, er so, ich schmeiß Spiel wieder an. Und ungelogen 20 Stunden später, also Ingame-Stunden später, waren wir nur noch wie zwei Wahnsinnige, weil es Always Sunny in Philadelphia und haben uns Theorien um die Ohren gehauen und sowas. Und das ist dieses Spiel. Das ist die Erfahrung, die Animal Worlds so wirklich eine der besondersten Spielerfahrungen macht, die ich je hatte.
Absolut.
Und das ist einfach crazy.
Wenn es jetzt noch ein bisschen besser aussehen würde, dann hätte ich
es
auch
Es sieht fantastisch
ich
aus,
Marvin. Ich finde leider nein.
Es sieht mega. Ich verstehe, was du meinst. Das hab ich bei Hollow Knight, aber ich verstehe, was du meinst. Aber es sieht
aber bei Hollow Knight gut aus.
Es sieht aus wie gezeichnet von einem 5-Jährigen. Nee. Kuro, was hast du denn so gemacht?
Okay. Etwaige Beschwerdemails bitte an timor@hotmail.
@hotmail Hollow Knight.
Ja, was habe ich gespielt? Also ich habe gar nicht so viel gespielt, also so viele verschiedene Titel gespielt. Ich habe sehr viel Zeit in Unicorn Overlord investiert.
Oh, nice.
Was ich absolut fantastisch finde, weil es halt irgendwie so mal so eine neue Facette oder so einen anderen Spin von Taktik-Strategiespiel ist, was sonst eigentlich eher so dominiert wird von Fire Emblem, ne? Also, dass du halt so deine Truppe zusammenstellst irgendwie und ja, Schlachten schlägst, aber es ist halt nicht rundenbasiert und du kannst auch nicht wirklich bei den Kämpfen eingreifen, sondern es ist halt alles quasi so Vorausplanung, ne? Wen packst du in deine Truppe und ist dann halt sehr viel quasi so Schere, Stein, Papier und das ist halt einfach. Ich war am Anfang erst so ein bisschen abgeturnt, weil ich dachte, okay, wenn ich nicht selber kämpfen kann, dann wo liegt denn dann der Reiz? Aber es gibt so viele verschiedene Klassen und so viele verschiedene coole Charaktere, dass es trotzdem spaßig genug ist, halt über die Spielwelt zu laufen und die verschiedensten Missionen zu machen. Und ja, ich find's absolut geil. Also es sieht cool aus. Es ist schön geil. Taktisch anspruchsvoll. Es hat 800 Millionen verschiedene Klassen mit coolen, ja, Figuren, die halt coole Dinge können und bei dem einen ist halt gut gegen Nahkampf, ne, ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt einfach,
Scherchenpapier.
Genau, ich find's halt echt sehr unterhaltsam und das ist, finde ich, im Gegensatz zu so einem Fire Emblem, wo mal Missionen auch wirklich echt mehrere Stunden dauern können, finde ich, hat Unicorn Overlord einfach durch diese Spielmechanik, dass du halt quasi im Vorfeld alles planst, mehr oder weniger. Gehen die Missionen oder die Kämpfe auch echt angenehm schnell so vergleichsweise vorbei. Und das ist ja eingebettet in eine coole Story, coole Charaktere. Ich finde, das sieht cool aus und ja.
Cool.
Macht sehr viel Spaß.
Unicorn Overlord. Ich finde immer so irritierend, dass das Unicorn heißt. Ich muss dann immer irgendwie an so ein Weiß ich nicht. Das klingt so albern, wie so Happy Tree Friends Regenbogen-Unicorn-mäßig.
Ich verstehe genau, was du meinst.
Das klingt ne? tatsächlich ein bisschen,
naja,
ein bisschen
egal.
Komisch. Aber warum ist Unicorn, also es wird auch im Spiel erklärt, ne?
Who knows? Aber es gibt auch ein Unicorn in dem Spiel, was ich jetzt wieder installiert habe, und zwar The Witcher 3.
Alter, ich feiere es ein bisschen. Weil ich habe das auch schon so lange auf der Liste. Ich will es wieder spielen und du machst es einfach.
Und es ist crazy, weil ich habe ja damals, als Witcher 3 rauskam, kannte ich ja die ersten beiden Teile gar nicht. Und ich habe meine Liebe zu Fantasy erst dann entdeckt durch Game of Thrones und bin zum absoluten Fantasy-Basti mutiert. Und habe damals auch meinen ersten richtigen Fantasy-Schinken gelesen, und zwar von Patrick Rothfuss, The Name of the Wind. Es ist eins der besten Bücher ever. Und ich hatte vor, jetzt nächstes Jahr, dann sind es 10 Jahre, wo ich das letzte Mal gelesen habe, oder das erste und letzte Mal, wollte ich das nochmal lesen. Weil es einfach so gut ist. Ich sehr selten bis nie ein Buch zweimal gelesen, deswegen wollte ich es nochmal machen. Und dachte mir jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe gedacht, ey komm, Witcher, schauen wir nochmal rein. Hast mir jetzt für Steam geholt für 12 Euro. Und reingemacht, angemacht und ich war sofort, wirklich sofort wieder abgeholt. Und es fühlt sich so krass anders an, wenn man jetzt die Bücher kennt, wenn man das Spiel gespielt hat, wenn man weiß, wer ist, wenn man weiß, wie ist Geralt überhaupt drauf und so. Und es spielt sich so anders als damals, wo ich ja damals dachte so, okay, ich bin jetzt so ein tougher, mega, über krasser Fantasy-Dude und schnellster Mac. Und jetzt ist so, nee, es ist ein ganz anderer Vibe, wenn du weißt, wer Ciri ist, warum du Yennefer suchst und sowas halt. Und ich habe diesmal, habe ich es auf schwer gestellt und gehe ganz anders ran, yo, und mache es folgendermaßen, dass ich einfach dann auch, wenn ich dann halt weiß, ey, gleich kommt ein Geist auf mich zu, dass ich mir diese Öle dann halt herstelle, dass ich mein Schwert einöle, dass ich weiß, welcher Zauber gegen die wirkt. Und das Kampfsystem ist ein bisschen outdated im Sinne von, es gibt schwachen und starken Angriff, aber es gibt jetzt keine, du drückst L1, Viereck, Dreieck, irgendwas, dass du so ein Schwertsturm, Schwert, schwerer Hub, was von Dragon's Dogma Gens oder von auch, keine Ahnung, you name it. Das ist mir aufgefallen, aber deswegen ist es so geil, dass du dann weißt, okay, ich spiele jetzt einfach nur reinen Schwertkampf und versuche dann halt durch die Öle und mein Vorwissen als Hexer in diesen Kampf reinzugehen. Und es, also Stichwort Distant Worlds, die Musik ist einfach so, die hat mich sofort wieder gehuckt, wo ich so war, so ey, es hat schon einen Grund, dass ich ein Tattoo habe von diesem Spiel und es hat sich wirklich mal wieder bewahrheitet, dass es mein All-Time-Favorite of All-Time ist und deswegen war ich so, alter, crazy, was es für Emotionen auswählen. Zudem noch ganz kurz, ich habe, es gibt eine neue Diablo-Season, die ist aber nicht, das ist keine Theme-Season, wie es davor der Teil war, sondern es ist einfach nur ein Update-Season und sie wollten es verbessern und sie haben es geschafft, meiner Meinung nach. Und die Community ist, glaube ich, auch happy.
Nur Positives gehört, nur Positives bisher.
Und ich bin wieder richtig drin und habe jetzt auch schon meinen ersten Charakter auf 50 gelevelt, was natürlich Rookie-Numbers sind. Ich habe heute einen Reddit-Thread gelesen, wo so ein Typ war, ich habe jetzt alle Klassen auf Level 100 und bin total happy. Ich bin so, Digga, das kam Dienstag raus. Was? Ja, naja, auf jeden Fall. Shoutout, ja, wirklich. Shoutout an die Diablo-Menschen. Anyway, liebe Leute.
Ich hätte noch gerne einen Shoutout.
Ja. Bitte, Kuro.
Shoutout Super Mega Baseball 4.
Shoutout Super Mega Baseball 4.
Okay, also yes. Wir können direkt weitermachen. So.
Das war's einfach. Das war's, geil. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir wollen euch natürlich freshen Content bieten, dafür sind wir bekannt. Ja, klar. Und deswegen ist was Neues ausgedacht. Es gibt einen Podcast, der heißt Weich und Kratzig. Oh, war das schlecht.
Ich dachte schlecht. Auch gerade so, boah, ich weiß jetzt nicht.
Anyway, auf jeden Fall wollten wir jetzt was Neues reinfinden. Und zwar machen wir jetzt eine Top 3. Aber mit so random Kategorien, die natürlich alle Gaming-bezogen sind. Und die erste Kategorie, wo wir unsere Top 3 machen wollen, hat sich der liebe Marvin ausgedacht. Und die erklärt er uns jetzt mal ganz kurz, was er denn genau meint mit 7 von 10 Games. Boah, Jingle,
geiler Jingle. Also muss ein richtig krasser Jingle. Musiker gemacht haben.
Ja, Marvin.
Vielleicht so der beste Schlagzeuger Deutschlands.
Erklär mal, so. Was sind für dich 7 von 10 Games?
Ich will heute mit euch die Top 3 Spiele küren, die eine 7 von 10 sind, die wir aber über alles lieben. Und 7 von 10 steht aber nicht für eine 7 von 10 im Wertungsindex. Mhm. Es geht nicht nur um Spiele, die wirklich eine 7 von 10 sind, sondern halt Spiele, die insgesamt in der Spiele-Community als nicht so gut angesehen werden. So. Und das heißt, einfach für uns als Richtwert, alle Spiele, die auf die Metrik geguckt, unter einer 75 sind. Alles, was drunter ist, zählt für diese Top 3. Alles, was 75 oder drüber ist, darf nicht in diese Top 3 einfließen.
Also nur, damit ich das richtig verstanden habe. Spiele, also 7 von 10 Spiele sind nicht wertungsmäßig, also haben keine Wertung, also nicht wertungsmäßig konnotiert, aber man darf trotzdem auch nicht Spiele über 75 nehmen. Bis 79.
Ich erkenne durchaus den problematischen Aufhänger an der Nomenklatur, stehe aber zu dem Begriff, weil ich habe den gedroppt und Timo war direkt so, ja!
Ich wusste genau, was du meinst. Du wirst sofort
und
was
trotzdem meinst. Haben wir also eine Stunde drüber diskutiert.
Es gibt halt Leute,
ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Freund davon, zu sagen 7 von 10 und dann darf ich aber eine 75 oder eine 76
das
nicht nehmen.
Das ist ja jetzt hier, das aber ist meine Kategorie, nennt eure, wie ihr wollt, könnt sie die besten Unicorn-Spiele nennen.
Alles gut, beruhig dich. Nee, das ist genau das Ding. Das Schöne ist, dadurch, dass du jetzt so explizit deine Regeln ausgesucht hast, freue ich mich wahnsinnig drauf, das in einer späteren Folge genau so zu machen.
Ich würde ja anbieten, einfach geil, irgendwann die Kuro 7 von 10 Spiele zu nehmen und dann darf man alle Spiele von nur 75 ja bis 79 nehmen.
Ey, das wäre eine Challenge.
Oh, herrlich. Also, liebe Zuhörende, wir haben Folgendes gemacht. Jeder von uns hat vorher seine Top 3 aufgeschrieben für seine Lieblings 7 von 10 Spiele. Soll heißen, das sind Games, die gut sind, die sind okay, die sind nicht top-notch, die sind aber auch nicht totale Katastrophe. Und wir werden jetzt Reihe umgehen und sagen jeder dann unseren dritten Platz. Mhm. Dann kommt vielleicht eine Diskussion zustande. Und mir ist aufgefallen bei der Recherche, dass viele Games, die ich nennen wollte, von den SNES-Zeiten, gar nicht auf Metacritic sind, weil Metacritic war unser Richtwert so ein bisschen. Plus, dass einige Games dabei waren, wo ich so war, so, ach, okay, doch bessere Wertung, als ich angenommen habe, aber here we go. Also, liebe Freunde, unsere 7 von 10 Picks, Videospiele, die wir lieben, aber die gegen generell in der aktuellen Jetztzeit nur als okay angesehen werden. Und Marvin, dadurch, dass du heute unser Gastgeber bist für diese tolle Kategorie, darfst du gerne anfangen. Dein Platz 3, bitte.
Platz Nummer 3 ist bei mir ein Spiel, das aus der PS2-Ära stammt, nämlich ist es Prototype 2.
Das
habe ich damals gebraucht, bei Amazon, glaube ich, gekauft. Und statt der Standard-Edition habe ich, warum auch immer, die Collector's Edition von diesem Händler geschickt bekommen. Nice. Und dann saß ich da mit dieser Collector's Edition von diesem Spiel, von dem ich noch nie vorher so wirklich gehört habe, was ich einfach random gekauft habe von meinem Geld, was ich bei der Post verdient habe.
Geil.
Und dann saß ich da und hatte das Spiel und habe es angefangen. Und ich war so, hä, das ist ja mega geil. Weil was ich total mag, und das hat sich schon seit Kindheitstagen rauskristallisiert, sind Superhelden. Ich mag Superhelden und ich mag Superkräfte. Mhm. Und dieses Spiel ist halt genau das. Und ich kann halt so ein bisschen meinen eigenen Charakter formen, in der Art und Weise, welche Fähigkeiten ich benutze. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann Spiele wie Infamous und so gespielt habe, die ich auch dann total lieben gelernt habe und so weiter und so fort. Und Prototype 2 ist vielleicht nicht das beste Spiel aller Zeiten. Mir hat es aber nachhaltig super viel Spaß gemacht und es hat mich in eine spielerische Richtung geleitet, die ich bis heute super, super gerne mag. So.
Sehr, sehr guter Pick. Das ist ein astreiner 7 von 10. Absolut. Wie ist die Wertung auf Metacritic?
74. Die Wertung habe ich gucke sie parallel jetzt von meinen Spielen nach. Aber
74.
Ja, redet gerne weiter.
Chris.
Yes.
Chris, dein Platz 3.
Platz 3 bei mir. Ein Spiel, mit dem ich sehr viel Spaß hatte und wo ich wirklich, bis ich jetzt recherchiert habe, nicht wusste, dass die Wertung so schlecht ist.
Oh!
Ich dachte, das hat doch sicher jeder gemocht, so wie ich. Aber ich hätte, wenn ich schätzen müsste, hätte ich gesagt, so, ja, 85. Ich meine, es ist schwer. Es ist ein Spiel, wo man mit jedem Treffer, den man kassiert, instant verreckt.
Ich wusste, dass du es nimmst.
Aber es ist ein Spiel, wo man mit jedem Boss-Treffer den Boss killt. Das Spiel.
Ah, oh, was? Wie heißt es? Titan Souls.
Das Spiel ist Titan Souls. Es ist das fantastische Titan Souls. Es ist so ein kleines Gem für mich, womit ich sehr viel Freude habe und was ich immer mal wieder so ein bisschen auspacke und mal geiles wieder Spaß Game damit habe. Ich muss auch gar nicht lange drüber reden. Also, viele kennen's und wenn nicht, dann schaut euch einen Trailer an. Ihr kriegt sofort ein Feeling dafür und ja, absolut, für mich war's.
Hast du es durchgespielt?
Ja. Es war für mich ein fantastischer Titel damals. Ich bleib dabei. Ich kann nicht verstehen, dass es eine 74er Metacritic-Wertung hat.
Der Look erinnert mich voll an Crosscode und so. Also von den Spielen, die ich gespielt habe, das ist natürlich älter.
Ja, so ein Devolver-Pixel-Titel.
Ja, cool.
Guter Pick. Kuro, Platz 3.
Mein dritter Platz ist Strafe. Hat wahrscheinlich noch nie jemand von euch gehört, ist ein sehr retromäßiger First-Person-Shooter von, ich glaube, wie hieß es, Pixel Titan Studio, gepublished von Devolver. Und das war halt so, ich mag halt einfach so diesen 90er-Jahre First-Person-Shooter-Look. Und das war halt quasi das, nur irgendwie als Roguelike. Und ich fand, das war so von Genre plus, also First-Person-Shooter-Genre plus Roguelike. Ich fand die Idee einfach mega cool. Das sah einfach aus wie 1997. Das Spiel hatte einen coolen Stil und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es halt so, ja, also andere Roguelikes sind von den Mechaniken oder von den Dingen, die du halt zwischen den Runden oder zwischen deinen Versuchen irgendwie mitnimmst, ein bisschen ausgefeilter und ausgetüftelter. Aber ich fand einfach so diese Idee, First-Person-Shooter als Roguelike. Und das war halt damals, waren Roguelikes einfach noch nicht so das Genre, das es jetzt ist. Fand ich einfach eine coole Mischung, hatte einen richtig geilen Look. Und ja, ich fand's einfach geil.
Wie heißt das? Strafe? Aber Strafe. Wie schreibt man das?
Mit F, wie Strafen.
Ich hab's tatsächlich Strafe.
Schon gesehen. Ich hab's aber noch nie gespielt, um ehrlich zu sein. Aber das sieht geil aus.
Ja. Das ist eine geile 7 von 10.
Geil.
Ja, sieht genauso aus.
Mein Platz 3 in dieser tollen, in diesem wunderschönen Kategorie Games, die 7 von 10 sind. Nochmal ganz kurz, Marvin.
Ja.
Die dürfen Ranking unter 75 haben. Ja, oder 80. Okay, habe ich mal kurz. Ihr habt gerade kurz den Bullet gedodged, weil das hat für die PS4 eine 76, aber für PC 73.
Darf ich ganz kurz sagen? Also ganz kurz. Ich werde das nachher auch noch tun, was du gerade gemacht hast.
Okay, mein Platz 3 ist Assassin's Creed Syndicate. Oh. Das ist der Teil, der ja in London stattfindet. Und ich hatte so einen Riesenspaß mit dem Spiel, weil ich mag die Zeit total gerne mit diesen Hüten. Die haben so Stöcker.
Ja, ja.
Also es ist so eine geile Mischung. Es ist einfach so wie diese Sherlock-Holmes-Filme von wo Robert Downey Jr. mitspielt. Ja. Die Zeit ist es. Und ich fand's so geil, weil ich mich so geil zurechtgefunden habe. Ich war schon so oft in London. Genau, Guy Ritchie. Super viel Spaß gehabt damit, weil ich mag auch diese alten Assassin's Creed Teile, wo du halt wirklich dann auch diese Charaktere von der damaligen Zeit, wo du die triffst, wo du mit denen interagierst und sowas halt. Ich mochte auch Teil 3 super gerne. Und deswegen, Assassin's Creed Syndicate, habe ich richtig viel Spaß mit gehabt und habe mich dann auch ein bisschen erschrocken. Damals sogar, als es dann viele Leute meinten, ja, ist ein bisschen klein und irgendwie, nö, war ich so, ja, ich habe Spaß gehabt, macht doch, was ihr wollt.
Ich fand aber auch dieses Geschwisterpaar, ich fand das total sympathisch und das hat mega Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Also Syndicate
und war auch sogar so ein bisschen Peaky Blinders mit drin, wo es noch kein Peaky Blinders gab, mäßig.
Ich war ja auch großer Unity-Fan, war ja auch so ein Titel, der total verhasst war. Und ich fand das total geil, durch Frankreich da irgendwie zu tapsen. Und da irgendwie teilweise sogar im Koop im Koop zu spielen. Also es gibt so ein paar Teile, die von der Community, glaube ich, nicht so gemacht wurden, die ich mega fand.
Ja, alright. Runde 2. Okay. Marvin, Platz 2 bei dir.
Platz Nummer 2, ein Titel, der wirklich die Regeln ausnutzt und komplett kratzt, was geht. Es ist nämlich ein 74er-Titel. The Legend of Dragoon, PlayStation 1, ein RPG aus dem Hause Sony. Das damals zu dieser ganzen JRPG-Zeit, wo auch ein Final Fantasy VII und Co. rausgekommen sind, da teilhaben wollte. Und es ist einfach bis heute der Titel, den ich so sehr liebe und mit dem ich so viel Kindheit verbinde, weil wir sind damals rausgegangen und haben dieses Videospiel auf dem Spielplatz und in den Wäldern nachgespielt, weil wir die Charaktere so geil fanden.
Ey, mehr musst du gar nicht sagen. Das ist einfach das, so cool. Solche Erinnerungen sind so viel wert.
Aber nichtsdestotrotz, auch spielerisch finde ich das Spiel total cool. Also es sind diese Charaktere, die kommen, ne, wie das so ist in RPGs, die kommen zusammen aus irgendwelchen, wir müssen die Welt retten Gründen, jeder unterschiedliche Motive. Und sind halt natürlich alle so ein bisschen die Auserwählten, die dann Dragoons werden. Das heißt, die finden so Steine und damit kriegen die so eine Drachenrüstung. Und spielerisch ist das ganz cool, weil du hast im Prinzip bei den Angriffen Quicktime-Events. Aber ich finde es eigentlich, es ist eine ganz coole Sache, weil ich lerne jetzt einen neuen Angriff mit meinem Hauptcharakter Dart. Und dann muss ich halt eine neue Kombination an Angriffen, an Tasten lernen. Das heißt, ich lerne den Angriff wirklich mit meinem Charakter. Ich finde, das hat so was ganz Immersives irgendwie. Also war aber leider ein Spiel, das ich bis heute nie durchgespielt habe. Von daher, Legend of Dragoon, ganz krasses Ding. Man rumort ja schon länger, dass es ein Remake in the making ist. Was cool wäre, weil dieses Spiel ist, was die Dialoge angeht und die Darstellung von Frauen. Ich sag mal, grenzwertig.
So wie Dragon Ball damals.
Ja, aber das ist mein Platz Nummer 2. Tolles Spiel, kann ich sehr empfehlen. Gibt's auch mittlerweile, erst seit einem Jahr oder zwei oder so, auch digital im Store bei der PlayStation.
Habe ich gerade gesehen, hat 4,8 Bewertungen, also 4,8 von 5 und 92% 5-Sterne-Bewertung. Let's fucking go.
Ja. Shoutout.
Chris, Platz 2, come on.
Platz Nummer 2, ey, ich werde bei jedem Teil sagen, ich verstehe nicht, dass das so eine Scheißwertung hat, aber hier sage ich es nochmal.
Same.
Ich hatte, also, witzig, alle meine Titel sind quasi 74er Titel. Einfach weil ich habe wirklich, ich musste lange
graben. Ich
habe mich durch viel Quatsch gewühlt, aber es, die Regel war ja quasi was, was man selber im Herzen hat und da ist das Cheaten dann auch relativ schwer. Es ist Hotline Miami 2.
Oh,
und ich muss sagen, Hotline Miami 2 hätte ich auch nicht auf dem 7 von 10 Stapel gehabt. Also ich hätte gedacht, das obere 80er oder untere 90er. Ja. Kein Scheiß, ich fand das so geil. Also ich fand
trotzdem Teil 1 geil. Besser bewertet?
Ich glaube schon, Teil 1, ich weiß
ja,
es nicht.
Ja, Teil 1 aber wie ist gesagt, deutlich besser bewertet.
Ja.
Ich fand, es hat alles weitergemacht, was an Hotline Miami 1 geil war. Die Story war abgefahren, der Soundtrack war geil, das Gameplay war geil und ich habe nicht mehr gebraucht. Es hat mich einfach wahnsinnig glücklich gemacht. Hotline Miami 2 Wrong Number, richtig gute Fortsetzung für mich und ich spiele die beide einfach wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Kein Plan, warum es eine 74 hat. Es ist einfach ein geiles Spiel.
Check ich auch nicht. Absolut geiles Spiel, hundertprozentig.
Und bin deswegen ist es eine geile Kategorie, weil beste da kommen geil. So Sachen raus.
Absolut.
So.
Absolut.
Kuro, komm. Enttäusch mich nicht.
Jetzt kommt's. Mein. Ist es mein zweiter Platz?
Was eins.
Fairerweise muss ich sagen, ich habe mir nicht 3 Spiele aufgeschrieben, ich habe mir 6 Spiele aufgeschrieben.
Ich habe auch 6 Spiele aufgeschrieben.
Ich habe auch
6. Hotline Miami 2 habe ich auch genommen, weil das dachte ich so, da könnte ich ja ganz cool das System gamen, die Regeln aushebeln, weil ich find's auch irgendwie weird, dass es so eine Wertung hat. Aber gut, dann nehme ich jetzt mein Platz 2 ist. Ist es mein Platz 2? Nee, dann ist mein Platz 2 jetzt Killer Instinct.
Wow!
Ich finde Killer Instinct absolut geil. Es erschien, glaube ich, damals. Also Killer Instinct ist ein Fighting Game, kennt man. War vor allen Dingen, glaube ich, am größten so zur 16-Bit-Ära-Zeit. Aber es kam dann zum Launch der Xbox One kam Killer Instinct und das fetzt
wirklich
so geil. Das ist,
ich hätte nicht gedacht, dass das eine 73 ist. Ich hab jetzt noch mal die Seite aufgemacht, weil ich das nicht glauben kann.
Also es spielt sich gut, es hat abgefahrene Charaktere, aber der Stil ist so geil drüber. Ich glaube, wenn Timo nach dem Podcast, der wird sich Killer Instinct direkt runterladen, er wird das spielen und er wird dann nach einer halben Stunde wird er schreiben, oh mein Gott, was ist das für ein geiles Spiel, denn die Treffer ist, wenn du...
Nee, weißt du, das erste Mal, dass ich Killer Instinct gesehen habe, ist 30 Jahre her, 1994 in der Arcade Hall in der Türkei. Und seitdem kenne ich Killer Instinct und dachte mir so kann Grafik aussehen. Deswegen finde ich es geil, dass es dann nochmal rauskommt für die Xbox One.
Ich habe es gerade mal gegoogelt und ich bin gerade auf dem Kinguin-Net und da sind so ein paar Stills und da ist so ein Bild von so einem riesigen muskulösen Frosch mit Spikes unten dran, der aussieht aus diesem einen Xbox-Spiel mit diesem Co-op-Ding und er verprügelt einfach einen Feuermann. Ja, Battletoads. Und er verprügelt einfach so einen Feuermann. Was? Also das ist für ein Fiebertraum.
Es ist wirklich ein Fiebertraum, aber es ist auch absolut geil, weil wenn du dich prügelst, mit jedem Schlag fliegen 894 Millionen Partikel über den Bildschirm. Du hast einen Kommentator, der irgendwann, wenn du Kombos machst, der schreit dann einfach brutal Ultra Combo durch die Boxen. Du kannst, wenn du die Leute vermöbelt hast, du kannst so unendlich lang weiterprügeln. Es ist einfach ein absolut herrliches Fighting Game.
Allein der Titel ist schon krank.
Es hat auch wirklich coole Singleplayer-Modi und es hat vor kurzem nochmal ein Balance-Update bekommen. Also es lag wirklich jahrelang brach, durch die Community getragen, haben sich irgendwann Menschen oder Leute von dem Team nochmal zusammengerauft und haben gesagt, so, wir machen jetzt nochmal ein Balance-Update. Ey, Killer Instinct ist...
Aber ist es denn immer so ein Remake von dem Original oder ist es immer
weiter? Nee, das war jetzt, also Killer Instinct für die Xbox One war ein neuer Titel, quasi. Ich glaube, es war mehr oder weniger ein Reboot, ich weiß es nicht, aber es ist eine absolute Schlachtplatte.
Crazy. Also damals, klar, waren das die Fighting Games, die mal dominiert haben mit, klar, Street Fighter, Mortal Kombat, wie sie alle sind. Es gab auch noch diesen einen Clay Fighters. Kennst du das noch?
Ja.
Crazy, was da los war in den 90ern.
Also wenn ich irgendwie Killer Instinct beschreiben müsste, ist, wenn du dir einen Döner-Teller bestellst, aber du sagst, ey, nur Fleisch und Zwiebeln.
Soße, verpiss dich mit deiner Soße.
Ich nehme wirklich nie Soße auf den Döner.
Nee, im Brot keine Soße. Das Fleisch muss dann den Geschmack
haben. Finde ich, ist valide.
Mein Platz 2?
Ja.
Ich war entzürnt. Oh. Erzürnt? Entzürnt? Wie heißt das?
Du bist verbrannt.
Ich war in Schock. Ich war in Schock, wirklich. Ich war in Schock. Kurowitz auf jeden Fall unterschreiben und sagen, ja klar, ist es nicht mehr als nur 75. Es ist sogar nur eine, was habe ich gesehen? Warte mal, es ist eine 73. Frech. Und der zweite Teil von diesem fantastischen, grandiosen Game ist nur eine 61.
Oha.
Die Rede ist von Star Wars The Force Unleashed.
Was?
Nee, warte. Also, verstehe ich schon.
Kuro find's scheiße. Damals, ich, Nintendo Wii, Bielefeld, kein Geld für nix, aber eine Sicherheitskopie von dem Spiel gehabt. Und, boah, hatte ich eine gute Zeit.
Ich muss jetzt
Oh mein Gott, also dieses Spiel.
Es gibt so viele Star Wars Spiele. Ist das Spiel, wo du mit der Force den Sternzerstörer runterziehst?
Ja. Ja.
Starkiller. Das fand ich geil.
Wo du einfach nicht dieser Dude bist, der im Regen diese Dual Blades hat und dann einfach das erste Mal hatte ich das Feeling von, oh mein Gott, ich bin ein fucking Sith oder Jedi, weiß ich nicht. Und dann mit diesen Wii-Controllern noch so, ey, ich bin durchgedreht, wie krass das geil war. Und dann gab's irgendwann so geile Goodie-DLCs, dass du zum Beispiel auch, weil es ja von LucasArts war, konntest du Guybrush Threepwood Skin dir draufpacken, was ich sehr funny fand. Also von daher, dieses Spiel hat einen riesen Platz in meinem Herzen, weil es war für mich gefühlt eins der allerbesten Star Wars Games, die es jemals gab. Und dieses Feeling von, ich bin ein fucking krasser Motherfucker mit meinen Laserschwertern, hatte ich erst danach wieder jetzt bei den ganzen Jedi Survivor Teilen. Jedi Fallen.
Mir fällt eine Sache auf und deswegen liebe ich die Kategorie, die wir gerade haben, weil ich habe, also hier, wir wissen alle Wertungen, Schall und Rauch, alles scheiß auf Metacritic. So. Aber es hat sich ja doch so eingebürgert, dass man vor einer 8 quasi Videospiele nicht mehr anguckt. Und ich verurteile das. Ich finde das nicht cool. Aber du sagst so eine 8, ja, eine 9, okay. Und also alles, was halt so über 90 ist, ist halt dann crazy. Aber das Ding ist, es ist ja eigentlich nicht so. Eigentlich sollte eine 7 das sein, worüber wir gerade reden.
Was,
so, deswegen kannst damit Spaß Kategorie haben.
So.
Es muss nicht ein Flawless sein. Und ach, das ist keine Ahnung. Ich finde, wir erden uns mit dieser Kategorie mal ein bisschen. Und ich
finde ich aber,
es
find
muss
ich aber
okay
auch bei Amazon
sein, dass so ein Spiel wie Force Unleashed.
Lass doch jetzt mal den armen Kuro reden. Der hebt doch schon den Zeigefinger.
Oh, ich möchte auch nur anmerken, dass das auch eigentlich, also es ist ein, ich würde fast sagen, relativ exklusives Videospiel. Problem, weil wenn man mal zum Beispiel auf Metacritic schaut, ne?
Ja.
Du hast halt deine Wertungen bei Metacritic und je nach Bereich sind sie grün, gelb oder rot und nur im Videospielbereich ist ab der 74 gelb. Bei in allen anderen Medien ist das, glaube ich, erst ab 69 so. Also es ist halt so ein, und ich frage mich halt auch die ganze Zeit so, warum?
Okay.
Also es ist das
trifft ziemlich auf den Punkt, was ich meine.
Ja, es ist das, was Chris halt sagt, so dieses, ja, eigentlich sind Spiele nur gut ab einer 80 von 100, ist halt so absolut dämlich und ich bin halt auch echt happy, dass wir irgendwann bei Games halt aufgehört haben, Zahlenwertungen zu geben und dass ich mir bei Game2 da auch keinen Kopf drum machen muss, weil das ist, also Zahlenwerte
sind so gut von Game2, dass ihr das macht, das ist wirklich das Beste, was man kann. Ich bin auch so ein Sucker dafür. Ich gucke mal bei IGN, welche weiter immer so, oh, IGN gibt nur eine 7 von 10. Ich so, ja, aber fuck it, ich spiel's einfach. Und dann werde ich entscheiden, ob ich es gut finde oder nicht.
Exakt.
Ich erinnere mich auch nur an eine Situation, da war ich, als ich noch in der Filmbranche gearbeitet habe, da hat irgendwer zu mir gemeint, ja, der Film, da war ich noch relativ neu, hat eine 6 bei Letterbox bekommen. Und ich so, oh, krass, eine 6. Ja, nee, eine 6 ist voll gut. Und ich so, oh, okay.
I didn't know that. Ich habe gerade noch mal geguckt, also bei Metacritic ist es sogar so, ich glaube, es geht sogar bis 60 sind die Wertungen grün bei Filmen. Und bei Spielen ist halt
so
ab 74
so einfach auch
gelb.
Das ist so
crazy. Okay, was jetzt auch crazy ist, unsere Number Ones. Ich bin so gespannt. Marvin, dein Favorite 7 von 10 Titel, welches du mit deinem Herzen erobert und verteidigen.
Es ist das Spiel, was aus meiner Liste dieser drei doch das aktuellste ist. Und wahrscheinlich, das Franchise wundert jetzt an der Stelle, glaube ich, erstmal niemanden. Mein Platz Nummer 1 okay, rate.
Stranger in Paradise.
Es ist Stranger in Paradise! Final Fantasy Origin, eine 72. Und ich habe mir diese Liste vorgelesen, dann habe ich mir ein Zitat aufgeschrieben und ich finde, ich wollte das mit in den Podcast nehmen. Sie hat gesagt, das kann selbst ich als Final Fantasy Fangirl nicht gutheißen.
Ich finde dieses Spiel so geil und ich hatte so eine gute Zeit damit, dass ich echt, ich bin regelmäßig so, eigentlich soll ich es nochmal spielen, ich habe den DLC noch nicht gespielt, eigentlich kann ich es nochmal komplett durchrocken. Ich finde es so geil, es macht so Spaß und dieses Chaos-Meme, was damit entstanden ist, was der Final Fantasy, der offizielle Final Fantasy-Account, bis heute durchträgt, weil jedes Mal, wenn es um die Darstellung von verschiedenen Jobs geht, egal welcher kommt, Chaos ist immer mit dabei. Und ich finde es, ich finde es geil. Jack Garland, Ehrenmann. So. Strange of Paradise, untouchable. So. Das, okay. Ich setze es jetzt hier hin, ich lasse es liegen.
Ja.
Macht damit, was ihr wollt.
Ich mach damit absolut gar nichts.
Ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Film. Ja, ich finde es ein sehr, sehr guter Film.
Das interessiert mich so wenig, ich habe mir nicht mal die Memes angeguckt und das will
ich. Wow.
Wow.
Es steht immer noch
dort. Dabei ist es doch sogar ein Souls-like.
Du hast recht, ja.
Es ist doch von Team Ninja, ne?
Ja.
Mhm. Ja, geil. Ich meine, Shoutout Team Ninja.
Alright, Chris, was ist dein Number One?
Ich find, ganz kurz, ich find's richtig geil, dass du es wusstest.
Ja, ja klar. Oh, die Demo gespielt.
Langsam kennen wir uns.
Also als Marvin die über Allmann-Regeln dieser Kategorie erklärt hat, bin ich richtig wütend geworden, weil also die Definition von diesem Titel, von dem wir hier reden, ist quasi bei mir ein ganz bestimmtes Spiel und ich habe dazu eine komplette Review-Folge, über da habe ich Vorstellen gemacht. Danke, Thomas, dass du den Wahnsinn mitgemacht hast. Ich habe dazu so viel gespielt. Ich habe jeden DLC gespielt. Ich habe jeden Job gemacht, den es in dem Spiel gibt. Ich liebe alles davon. Und dann gucke ich und das hatte eine 75.
Ich glaube 76,
und ich so, oder? Es kann nicht wahr sein, dass ich dieses Spiel nicht nehmen kann. Es wäre so unfair. Ich war wirklich pissed und dann dachte ich, warte, was ist das für ein Knopf? Alle Versionen angucken und dann habe ich gesehen,
ach komm, oh,
die PC-Version von dem Spiel hat 74 und damit ist mein Nummer 1
Pick ab.
Also
Powerwash Simulator,
ja, natürlich. Powerwash Simulator. Es ist der Powerwash Simulator. Go. Der Powerwash Simulator ist das, was die Videospielwelt manchmal sein muss, nämlich so ein wholesomenes Anker, der dich rausholt aus deinen Scheißproblemen, aus dem Stress, den du hast, aus dem ganzen Müll, das das Leben auf dich wirft. Und dann kannst du dich da hinsetzen und es ist einfach wie Bob Ross zugucken, wie er irgendwas malt. Du setzt dich hin und dann ist da ein Skatepark dreckig und dann machst du ihn sauber. Und mehr brauchst du nicht. Du läufst da rum, manchmal nimmst du dir eine Leiter, manchmal springst du einfach nur dumm rum, aber du machst den Skatepark sauber, du hast eine Prozentanzeige und unendlich Wasser und irgendwann glänzt das Ding und das ist so unfassbar wholesome befriedigend, dass ich nicht aufhören kann, dieses Spiel zu spielen. Ich glaube, ich habe über 200 Stunden Zeit mit diesem Spiel verbracht. Das ist die 7 von 10 und für mich ein nationales Videospiel-Heiligtum. Ey, ich liebe den Powerwash Simulator. Stark. Ich kann es nur empfehlen.
Ich muss sagen, muss dem Powerwash Simulator auch ein bisschen was zusprechen, weil der ist ja ein geiles Meme auch einfach. Also die Kooperation, die dieses Spiel hat. Ich habe hier gerade, während Chris geredet hat, habe ich mir angesehen, wie jemand Bikini Bottom sauber macht.
Habe ich sauber gemacht.
Das ist schon geil. Und auch so dieses, einfach auch Cloud Strife's Motorrad sauber machen.
Habe ich sauber gemacht.
Ja, auch Warhammer.
Habe ich sauber gemacht.
Tomb Raider.
Habe ich sauber gemacht.
Ich
habe alles sauber gemacht.
Ich muss sagen, ich habe selber ein bisschen Bock, das zu spielen.
Es ist so geil.
Was wünschst du dir noch für eine Kooperation, Chris? Was
wäre geil? Ich habe das damals geschrieben, als ich SnowRunner gespielt habe wie ein Berserker, habe ich gesagt, was ich will, ist den ganzen Tag in SnowRunner rumfahren und abgefahrene Jobs erledigen und dann mit diesem super eingemuddeten Truck nach Hause kommen, ihn in die Werkstatt stellen und dann switchen in den Powerwash Simulator und dann den Truck sauber machen müssen.
Geil.
Der SnowRunner hat einen wundervollen Hard Mode bekommen, wo du sehr viel Quality of Life verlierst, was in dem Fall aber sehr spaßig ist, also du kannst dich nicht mehr teleporten und sowas. Und ich will meinen scheiß Truck selber reinigen müssen, damit ich am nächsten Tag wieder rausfahren kann. Und die Kooperation wäre meine Herzenskooperation. Ich muss aber sagen, hier Seventh Heaven sauber zu machen oder das Motorrad von Cloud oder auch hier in die Warhammer-Sachen waren so krass geil. Und auch hier den Parcours von Lara Croft sauber zu machen. Es ist einfach, die Collabos sind so geil. Und es gibt halt auch selber schon so abgefahrene Level. Ich liebe dieses Spiel über alles.
Weißt du was, Chris? Ich pack's mir jetzt auf die Wunschliste. In diesem Moment.
Let's fucking go.
Ich finde, es klingt geil. Es klingt geil.
Game Pass?
Ich glaube schon. Mhm. Ich habe es damals noch bei Steam Konto. Ich glaube, mittlerweile könnte es im Game Pass sein.
Es ist eine astreine 7 von 10, weil es ist ein fantastisches Spiel. Aber würde man es eine höhere Bewertung geben, würde man die anderen höher bewerteten Spiele ein bisschen die Also soll ich bei Büchern oftmals. Ich gebe ganz selten, gar nicht wahr, ich lüge gerade.
Ich gebe jedem Buch eine 10 von 10.
Aber ich gebe jedem Buch eine 5 von 10, 5 von 5, wenn es mich unterhalten hat. Aber manche Bücher sind so eine Special 5 von 5. Weißt du, was ich meine?
So mit Sternchen nochmal dran.
Anyway. Ja, mit Sternchen auf jeden Fall. Ich bin so gespannt, was bei Kuro ist. Kuro, hau raus, sein bestes 7 von 10 Game. 7 von 10. Ja,
da ich wollte das einfach super unkommentiert lassen.
Nee, sag ruhig.
Also mein Platz 1 ist eigentlich eine 8 von 10. Aber es ist keine 8 so. Von 10, weil ich habe bei Metacritic geguckt und das hat auch eine Wertung, die in Marvins Regel Sammelsurium tatsächlich Platz findet. Und zwar erschien es 2012 und ist von Sega ein Third-Person-Shooter vom Studio, das Daytona USA gemacht hat, Super Monkey Ball und dafür kennt man sie wahrscheinlich jetzt am besten, die Yakuza-Reihe. Es ist Binary Domain. Ein Gears of War von einem japanischen Studio. Es ist absolut westlich, also so von der Spielmechanik absolut westlich, von Charaktere, Story und Design absolut japanisch. Und es ist ein Match made in heaven. Es fühlt sich absolut gut an. Es hat, also auf diese Roboter zu schießen, macht so unfassbar viel Spaß, weil du kannst dann auch die Extremitäten abschießen, dann reagieren sie, also du schießt einen Arm ab und dann wollen sie halt die Waffe irgendwie mit deinem anderen Arm auf. Also es ist komplett abgefahren. Also ich habe am Anfang gar nichts erwartet, aber da war ich so, mit jeder weiteren Stunde war ich so, ey, das ist ja geil. Ey, das macht ja mega Spaß. Oh, die Charaktere sind ja cool. Oh, die Story finde ich ja interessant. Und es hatte auch so absolut weirde Features, wie zum Beispiel, also du spielst halt mit einem Squad und hast mehrere Charaktere, denen du auch Befehlen geben kannst. Aber du musst dir nicht Befehle geben mit irgendwelchen dummen, lächerlich primitiven Tastenbefehlen. Wenn du ein Headset hast, kannst du die Befehle auch einfach ins Mikrofon reden.
Oh, geil.
Und schön. Ich glaube, der einzige Grund, warum es so schlecht bewertet ist, ist, weil es einen Multiplayer-Modus hatte, der einfach echt so wie so dran geklebt wirkt und niemanden interessiert hat. Aber abgesehen davon ist Binary Domain ein fantastisches Gears of War.
Geiler Pick, muss ich ehrlich sagen, hatte ich nicht auf dem Schirm. Also das Spiel, ich sehe es gerade, ja, ich sehe alles, was du gesagt hast. Aber ich hatte das, ich glaube, ich habe das noch nie gesehen.
Kuro, ich liebe dich dafür, dass du einfach solche Spiele in diesen Podcast bringst, wo ich jedes einzelne davon googeln muss. Ja.
Aber ich lerne cool, so viel.
Geil.
Lernauftrag. Schön, guter Pick. Erfüllt.
Ja, aber wie sieht's bei dir aus, Timo?
Mein Number One Pick. Ich musste nicht überlegen, es war mir sofort, dass es meine Nummer Eins wird. Als das Spiel rauskam und ich es gespielt habe, habe ich mich schockverliebt. Und ich dachte mir, das ist es. Das ist mein Game. Weil ich liebe ja Destiny immer noch und ich freue mich auf den neuen DLC, der bald kommen wird. Und ich wusste, oder ich dachte, als das Spiel dann rauskam, war ich so, das wird Destiny all over again. Ich werde mit meinen Jungs Gruppen haben. Wir werden Skins holen. Wir werden uns neue Rüstungsteile holen. Wir werden leveln. Wir werden grinden. Wir werden Exos farmen. Das Spiel hat so viel Spaß gemacht.
Fucking Anthem!
Anthem, yes.
It is fucking Anthem.
Ja, Mann.
Und Anthem hat einen riesen Platz in meinem Herzen. Und ich bin immer noch in dem Reddit von Anthem drin und jede Woche fragt einer, hey guys, do you think there will be an Update? Und alle sind so, komm hier, Bro. Und das ist aber auch so geil, weil Leute spielen es immer noch und zeigen so ihre Shader-Farben und es gab auch so Legierungen und so und sind so, hey, look at my Mac und so, also, oh, nice, gute Farben und so. Und dann so, hey, ich habe hier Gundam gebaut und so. Also die Community ist noch am Start, aber das Spiel ist dope. Dote.
Geiler Pick. Tod.
Es ist so
krass.
So verschwendet. So verschwendet.
Weißt du, was ich im Nachhinein echt am spektakulärsten finde an Anthem? Das, ich meine, das ist jetzt ein paar Jahre her und so Service Games, Shooter, so Spiele wie Destiny. Es gab ja wirklich viele Versuche. Und wir haben ja auch aktuell sowas wie Suicide Squad, was einfach richtig reinscheißt.
Oh, das gibt's ja auch noch, stimmt.
Oh Gott. Dass tatsächlich nachträglich betrachtet Anthem halt das beste Destiny war, was halt nicht Destiny war. Also es war
richtig.
Es gab zum Release auch ein paar Dinge, die ich cool fand, aber es gab auch vieles, was ich nicht so cool fand. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, wenn ich so die anderen Sachen gespielt habe, bin ich immer noch so. Ja. Wird mir jetzt klar, eine Anthem war eigentlich Ja, quasi das ist der beste.
Eigentlich hätten die es richtig machen können. Die hätten mit Anthem das machen müssen, was mit No Man's Sky passiert ist. Dass sie gesagt haben, wir bleiben dran, wir bringen das und wir quatschen mit euch, wir hören auf euch. Ja. Und sie hätten, ich hätte safe, hätten die auf Augenhöhe mit Destiny, als Destiny auch mal so richtig eingekracht ist, wären so viele Leute zu
Das ist das Wichtige bei dem Punkt. Das Ding ist, Destiny war zu einem Zeitpunkt extrem krass. Aber richtig dieser Zeitpunkt war halt nicht sehr lange. Also ich weiß hier zu Forsaken, was, also es ist einfach, es gab diese Zeit, wo Destiny wirklich für mich alles geholt hat, was es holen konnte. Das Gunplay ist immer noch mit das Liebste, was ich je in einem Shooter hatte. PvP-Modus, dieser PvE-Modus, dieser, wo du quasi beides machst, das ist so genial. Das hat so viel Spaß gemacht. Und dann, keine Ahnung, wirft man sich selber so unnötig die ganze Zeit Stöcke in die Speichen und mittlerweile kann, also ich hätte zu dem Zeitpunkt Destiny auf den Tod verteidigt und mittlerweile sage ich, ich will nicht mal mehr drüber reden, weil ich einfach so raus bin aus der Nummer, aber diese Zeit will ich nicht müssen, aber das Ding ist, da hätten sie, genau wie du sagst, einfach warten, Destiny so ist raus und dann einfach Snack rein. Aber ich glaube, es ist einfach das, was du mit No Man's Sky sagst. Das soll uns einfach vor Augen halten, wie besonders es war, was sie mit No Man's Sky geschafft haben, den Karren wieder auf den Dreck zu ziehen. Und jetzt auch hier Shoutout No Man's Sky und Shoutout Cyberpunk auch.
Ja, Cyberpunk genau. Ist aber halt auch nicht selbstverständlich, dass man so viel Geld rein investiert, ne, um ein Spiel wieder so zu rehabilitieren, wie man sagt.
Ja. Es war ja auch EA und EA hat schon direkt reingeschissen. Schon vor Release war EA schon so, yo, passt schon, wir gehen weiter, sieht zu. Deswegen war das schon so, ach. Genauso wie jetzt auch dann, was die News jetzt kam, dass dieses Ubisoft Homeworld, Homeland, Home Division, I don't know, auch schon einfach direkt eingestampft wurde, bevor es irgendwie rauskam. Und ach, naja. Aber Videospiel, die Branche, gerade ist so ein bisschen knackelig, habe ich das Gefühl. Also genauso wie man auch gehört hat, dass jetzt viele Studios geschlossen wurden. Naja. Und es gibt ein Studio, wo wir uns alle wünschen, dass es nicht schließt. Und zwar heißt dieses Studio Ninja Theory. Und dieses Studio hat uns ein wunderschönes Spiel beschert. Und zwar Hellblade 1. Das kam vor einigen Jahren raus, hat uns alle entzückt, als sie es gespielt haben. Und jetzt ist Hellblade 2 draußen. Doch worum es da überhaupt geht, erfahren wir in unserer Infobox, die uns jetzt Chris darbietet. Chris, bitteschön.
Senua's Saga Hellblade 2 ist die langersehnte Fortsetzung des Meisterwerks Hellblade 1.
Darauf wird's wirklich keiner gekommen.
Starker Anfang, du Clown.
Hellblade 1, welches den Titel Senua's Sacrifice trägt, kam 2017 raus und schlug ein wie eine Granate. Das Spiel erzählt die Geschichte von Senua, einer keltischen Kriegerin, die von Psychosen geplagt wird.
Jetzt liest du wieder nur Wikipedia.
Wie eloquent er doch ist.
Diese zeichnen sich nicht nur visuell für den Spieler ab, sondern vor allem auch in Form von Stimmen, die unsere Protagonistin unentwegt hört.
Aber deswegen schreiben wir die um 3 Texte gleichzeitig.
Heiliger Bimbam, was für ein Schachzug.
Gerade für den Umgang mit diesem sensiblen Thema gab es von allen Seiten Lob für die EntwicklerInnen bei Ninja Theory.
Oh, der feine Herr benutzt Geschlechtergerechte.
Aber hält sich wohl für was Besseres.
Die Handlung des Vorgängers war weitestgehend abgeschlossen, warum viele die Ankündigung zum zweiten Teil bei den Game Awards vielleicht mit einem Stirnrunzeln entgegengenommen haben.
Als ob wir einen wirklichen Grund für einen zweiten Teil brauchen.
Geld regiert die Welt, Bruder. Mach mal Fenster auf, Kim.
Doch dieses war in Anbetracht der optischen und inszenatorischen Stärke schnell vergessen. Schon Hellblade 1 hatte eine Atmosphäre, die zum Schneiden dick war. Doch was uns Microsoft bei den künftigen Events und Shows vorsetzte, hat dank der Unreal Engine 5 nochmal alles Dagewesene übertroffen.
Warum haben sie dann aufgehört, das Spiel vor Release zu bewerben?
Microsoft trifft gerade generell ein paar merkwürdige Entscheidungen.
Wie schon im Vorgänger wird Senua durch die fantastische Melina Jürgens verkörpert. Diese ist damals eigentlich mehr durch einen Zufall in die Rolle der Darstellerin gerutscht, als die vorgesehene Person absprang. Nachdem Melina die Rolle von Senua bei MoCap-Testaufnahmen allerdings so überzeugend mimte, entschied sich Ninja Theory dafür, es mit ihr zu versuchen. Und der Erfolg gab ihnen recht. Sie gewann zahlreiche Preise, allen voran den Game Award für die beste Performance, der ihr von niemand geringeren als Gollum himself, Andy Serkis, überreicht wurde.
Ich werde jetzt den Teufel tun und irgendwas Dummes über diese wunderbare Frau sagen.
Hellblade 2 hat jetzt die undankbare Position, riesige Fußstapfen auszufüllen, die der Vorgänger hinterlassen hat, und dabei aber selbst kein AAA-Spiel von der Stange zu sein. Denn es war weder Gameplay noch wirklich die Story, was den Vorgänger zu einem Meisterwerk gemacht hat. Es war dieses Kunstwerk-Feeling, dieses Anderssein, dieses Fremde, Interessante und dennoch technisch so Hochwertige. Ob der Trick ein zweites Mal gelingt, bleibt abzuwarten. Also lauschen wir jetzt einfach mal den 4 Podcast-Gesichtern und sehen, was wird.
Was wird?
Hey Chris, das war eine richtig geile Infobox. Wo hast du denn die Infos her?
Ich habe hier jemanden bei Craigslist, habe ich $5 gegeben und einen Cheeseburger und der.
Ja. Ja.
Ich dachte, Hammer. AI kann ich nicht Grüße. Machen, mach ich so.
Shoutout. Alright, also Hellblade 2 ist draußen und es ist Day One im Game Pass drin. Shoutout Game Pass. Shoutout. Wir haben es alle 2 Stunden gespielt. Vielleicht hat sogar jemand schon durchgespielt, diesen 2 Stunden. Who knows? Kuro, du hast Hellblade 1 nicht gespielt, richtig?
Nee. Also ich hatte es immer irgendwie auf dem Schirm, aber und ich mag tatsächlich Ninja Theory eigentlich ganz gerne, weil die ja vorher zum Beispiel so Spiele gemacht haben wie Enslaved, Odyssey to the West, ein hervorragendes 3D-Action-Adventure, also so ein oldschooliges Action-Adventure, auch so postapokalyptisch und zum Release der PS3 oder ich glaube so relativ früh im PS3-Zyklus ein Spiel veröffentlicht haben, Heavenly Sword, was auch so ein Action-Adventure war. Was auch grafisch richtig heftig war. Spielerisch war es nett, aber es und man sieht vielleicht auch ein Muster, das wiederkehrte. Spielerisch war es, grafisch war es, oh. Und der erste Teil von Hellblade habe ich mitbekommen, aber ich habe aus welchem Grund auch immer, ich habe nie gespielt, auch wenn es nicht viel Zeit in Anspruch genommen hat.
Marvin, hast du es gespielt, Hellblade 1?
Ja, auf jeden Fall. Nachdem das Spiel ja dann so krass gehypt wurde, dachte ich mir dann, naja gut, dann musst du auch mal reinschauen, damit du weißt, worum es irgendwie geht und was die Leute so sprechen. Und ich fand es auch cool. Ich war nicht der Hype-Train-Lokomotivführer, aber mir hat das schon gefallen, weil das Konzept einfach total spannend ist. Die Darstellung dieser Krankheit, gleichzeitig aber eben auch so diese reine Präsentation ist natürlich total besonders gewesen und gab's in der Atmosphäre selten bis gar nicht, würde ich sagen.
Absolut, absolut. Chris?
Ja, ich hab's auch gespielt. Am Anfang war ich tatsächlich, ich hab's vorhin schon mal erwähnt, aber das habe ich manchmal, wenn zu viel Hype aufeinander kommt und ich noch nicht so richtig an Bord bin, dann ist es eher abschreckend, die Wirkung. Das hatte ich bei Hellblade.
Kenn ich.
Aber dann hat ein, zwei Leute, deren Meinung ich sehr schätze, gesagt, so scheiß auf den Hype, aber spiel da einfach rein und fuck ja, hat für mich wundervoll funktioniert. Also es war richtig geil. Ich habe alles daran geliebt. Die Präsentation, die Optik, das mit den Stimmen, also auch mit Kopfhörerspielen auf jeden Fall Pflicht und da einfach schlichtweg diese Atmo, die da aufgebaut wird. Hast du das beste Kampfsystem? Nein, natürlich nicht. Aber es war fucking egal. Ja. Also ich meine, es ist einfach so richtig, so ein richtig geiles Brett gewesen, von vorne bis hinten. So ein Atmo-Brett und hat mich komplett abgeholt. Voll.
Ich weiß noch, bei mir war es damals so, ich hatte meine Xbox One recht neu, ich hatte schon 360 davor, dann bin ich zur PlayStation wieder zurück, bla bla bla. Ich habe eine Xbox One neu gehabt, weil ich dann von Game Pass erfahren hatte. Shoutout Game Pass. Shoutout. Und da war ich so im Souls-Fieber und habe geguckt, so welche Games sind denn Souls-like? Und da gab es dann so Titel wie Ashen und sowas halt, die haben mich nicht so abgeholt. Und dann wurde auch sehr häufig genannt Hellblade. Und ich bin dann rein und dachte mir, jetzt kommt so ein Souls-like. Und dann habe ich aber was ganz, ganz anderes bekommen. Ja, es ist ein bisschen Souls-like, wenn du die Kämpfe betrachtest, aber Hellblade ist so viel mehr als ein Souls-like. Und deswegen war ich dann so überwältigt, weil ich erwarte, let's go, da ein bisschen kämpfen wird geil, aber es war so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das hatte so eine krasse Wirkung auf mich, dass Hellblade 1 wirklich eins meiner aller favorite Videogames ever sind, weil diese Immersion, die dieses Spiel schafft, schafft aber auch nur das Medium Videospiele. Genauso
Fuck yes.
Ne? Das genau das. Jetzt also du kannst Film gucken.
Nee, ich finde generell exakt das. Ich hatte das bei The Last of Us 2, war das mein, also die Essenz meiner Kritik war, manche Dinge schafft nur ein Videospiel und kein Buch oder Film. Und das war bei Hellblade, das ist auf jeden Fall dieselbe Kerbe.
Richtig. Genau das. Ich muss immer an so Sachen denken, wie zum Beispiel Heavy Rain, wo du halt, mal spoilers, du musst den Finger abschneiden und du drückst eine einzige Taste und schneidest den Finger ab, aber diese Taste zu drücken hat mir so viel Überwindung gekostet, weil du so einfach in diesem Game drin warst und diese Immersion kriegst du in keinem Film oder Buch oder was auch immer. Und deswegen, das hat es auch Hellblade 1 bei mir geschafft und deswegen war meine Frage so ein bisschen, meine Sorge eher gesagt, so, braucht es einen zweiten Teil? Und deswegen bin ich so ein bisschen mulmig reingegangen. Aber anders gefragt, wie seid ihr denn reingegangen? Vor allem interessiert mich bei Kuro. Wie bist du da rangegangen, als jemand, der das Spiel nicht gespielt hat, der es natürlich kennt und jetzt dachte, dann schauen wir mal, weil du jetzt musstest.
Ach ja, ich bin da so, ich habe jetzt gerade so den Sätzen so ein bisschen zugehört und denk mir so, ja, also das ist so das, was halt Videospiele, so diese Immersion, die nur Videospiele hinbekommen, würde ich tendenziell auch unterstreichen. Aber ich finde, bei Hellblade geht mir das tatsächlich so ein bisschen ab. Also ich bin rangegangen, wie bin ich rangegangen? Also ich wusste von dem ersten Teil, ich wusste, was da so passiert und auch die Besonderheiten in der Erzählweise und in der Charakterisierung der Protagonistin Senua, das war mir schon ein Begriff. Und ich bin da erstmal rangegangen, so ja, mal gucken, was mich erwartet. Und ich,
ja,
also ich hatte hohe Erwartungen quasi in der Inszenierung, aber ich hatte keine hohen Erwartungen spielerisch und gehe jetzt bei beiden, bin so ein bisschen gedämpft, wenn ich ehrlich bin. Ich verstehe auch diese Vergleiche zu Quantic Dream und ich bin auch kein absoluter Quantic Dream Fan. Sowas wie Fahrenheit habe ich sehr, sehr gerne gespielt, aber das war halt so bis zu dem Twist, also nach dem Twist ist es halt einfach absolute Rotze. Und ich finde, David Cage sollte auch, ich weiß nicht, Videospiele sind vielleicht auch nicht so unbedingt dein Ding, aber was du zumindest bei so Quantic Dreams Spielen hast, ist so, dass die Story sich ändern kann. Dass du Entscheidungen hast und die beeinflussen halt die Geschichte ganz einfach. Auch wenn es spielerisch natürlich alles super flach ist. Und ich finde, so krass Hellblade 2 auch inszeniert ist, und das ist wahrscheinlich optisch das Beste, was ich jemals gespielt habe bis jetzt, ist es für mich einfach spielerisch super, also super flach. Und das, normalerweise könnte ich da auch sagen, ja, ich kann darüber hinwegsehen, aber ich kann es bei dem Spiel irgendwie nicht. Was daran liegt,
verstehe ich
total. Es einfach wirklich abseits der Inszenierung nichts gibt. Also es gibt gar nichts. Also du siehst diese Kulisse und die ist so unfassbar hübsch, aber sie gibt mir nichts. Also ich laufe durch diese Gegenden und denk mir, das ist eine Kulisse. Das ist, als wäre ich hier gerade in der Geisterbahn. Ich kann zwar hier mal eine Tür aufmachen und in ein Haus gehen, aber da erwartet mich nichts. Die Stimmen sagen hin und
wieder,
oh ja, guck mal raus, oh, da das Licht. Und es ist so, ja, okay, aber ich hätte gern, das Spiel braucht kein Level-Up, keine Skills, keine neuen Waffen, aber ich brauche halt irgendwie irgendwas, was mir das Gefühl gibt, dass ich in dieser Umgebung halt auch einen Sinn habe oder irgendwie irgendwas finden kann. Oder das gibt es zumindest in den ersten zwei Stunden nicht. Und deswegen war ich, obwohl die Grafik halt meine Augen quasi zum Schmelzen gebracht haben, war ich da stellenweise und war so, oh, ich fühle mich hier nicht wohl. Und nicht, weil das Spiel irgendwie atmosphärisch ist, das ist es. Aber ich war so, hier, ich sehe links und rechts, ich weiß, ich kann eigentlich nur geradeaus gehen. Und fühlte mich eingefärbt.
Vielleicht an der Stelle
verstehe ich total.
Mal ganz kurz für unsere Zuhörenden eingeordnet, was denn storytechnisch jetzt so ein bisschen passiert, weil wir springen jetzt schon so krass in die Eindrücke. Erstmal auf Timo deine Frage eingehen. Ich bin da echt mit so einem Beigeschmäckle reingegangen, weil ich viel Negatives über das Spiel gehört habe. Und da war ich schon so, ob das jetzt so gut wird? I don't know. Und dann springt man ins Spiel rein, man kriegt erstmal eine kleine Zusammenfassung von den Ereignissen aus dem ersten Teil, die mir ehrlich gesagt gar nicht so krass geholfen haben. Also ich hatte noch so einzelne Bilder im Kopf, aber das, was gesagt wurde, hat da jetzt irgendwie auch nichts krass wieder hervorgerufen. Das heißt, ich bin da auch mehr oder weniger blank reingegangen, weil da gar nicht mehr so viel Vorwissen da war. Und wir als Senua haben uns wohl auf einem Schiff fangen lassen, also werden quasi gerade in die nördlichen Länder transportiert als potenzielle Sklavin. denn unser Ziel ist es, dorthin zu gehen. Warum auch immer, das hat mir, also ich weiß nicht, ob ich das hätte wissen müssen, keine Ahnung, Kraft habe ich es nicht so wirklich, wollen dahin, um diese Leute dort zu töten. So, und in einem Kampf mit einem der Hauptmänner dieser Truppe, die uns da verschleppen will, verletzen wir ihn und zwingen ihn quasi dazu, uns dahin zu geleiten, und auf unserem Weg dorthin befreien wir noch einen zweiten Mann, der uns auch sich oder der sich uns auch anschließt. Und das ist so, ich sag mal, der Storyrahmen, in dem wir uns gerade bewegen. Das heißt, wir schlendern so ein bisschen durch diese nördlichen Lande, bekämpfen irgendwelche Riesen und irgendwelche zombieartigen Männer, teilweise Feuerspucker, also ganz verschiedene Gegnertypen, die sich da irgendwie so entgegenstellen. Aber viel so rein inhaltlich kann ich jetzt auch gar nicht wiedergeben, weil vieles ist wirklich einfach nur dieses, du musst aber jetzt, nein, du denkst jetzt und das ist jetzt und da, aber so viel passieren, außer da ist ein Riese, wir wollen den Riesen töten. Das ist so die große Story, die ich bisher mitbekommen habe.
Ja, also ich kriege immer das. Ich verstehe das vollkommen, was ihr sagt. Und es ist, glaube ich, dieser eine Knackpunkt. Also Kuro hat gesagt, normalerweise würde das auch reichen, aber bei ihm tut es das in diesem Spiel nicht. Und genau da ist bei mir einfach der Schalter auf der anderen Seite. Also ich bin gehypt rein, klar, weil ich einfach, also ich fand Teil 1 Bombe und alles, was Microsoft an Promo gemacht hat, years ago, also wo sie wirklich ihre Events genommen haben und das Ende 10 Minuten lang nur Hellblade 2 war und du dir dachtest, ich habe noch nie sowas Abgefahrenes gesehen. Hier, die Unreal 5 Engine ist halt so sick. Aber gut, das war krass. Und dann kam jetzt der Release und wir hatten eben gesagt, ja, wir nehmen jetzt hier ein paar Tage nach Release auf und ich wollte diesmal nicht spielen, Pause machen und dann drüber reden. Deswegen habe ich gestern Nacht quasi nach der Stellar Blade Podcast Aufnahme habe ich dir gesagt, so, nächstes Spiel, und bin dann in Hellblade rein. Und die ersten 25 Minuten war ich genau da, wovon Kuro vorhin geredet hat. So, das war so, und ich habe wirklich geguckt auf die Uhr und dann so, ja, ich spiele seit einer halben Stunde ungefähr und reicht das jetzt? Also momentan habe ich nichts. Ich habe nichts zu greifen. Es ist irgendwie so geil, es sieht krass aus, aber ich bin noch nicht da. Und dann hat das den Schalter aber umgelegt. Spätestens ab einer Sache, die da passiert ist. Und das war einfach, du läufst halt durch so ein Dorf und das wird einfach immer blutiger und crazier. Und dann, also hast du so eine Art, also dann spitzt sich alles zu bei so einem Ritual mit Blut, Feuer und Wilden, einfach wahnsinnigen Wilden. Und das war für mich der Moment, wo ich dann gar nicht mehr irgendwie realisiert habe, dass irgendwas anderes gerade in meinem Leben, dass ich irgendwo sitze vor einem Rechner und das, sondern dass ich einfach völlig drin war und ich so, yo, es hat's geschafft. Ja. Und jetzt bin ich da drin und ab dann war einfach alles nur krass. Und es war nur geil. Ja. Und so, das Kampfsystem ist es nicht. Das Kampfsystem ist nicht das, weil es ist Stellar Blade umgedreht. Weil bei Stellar Blade ist es nur das Kampfsystem, was mich holt. Hier ist es nicht das Kampfsystem. Hier ist es einfach alles. Hier ist es einfach diese unfassbare Atmo, dieser Benchmark, den wir spielen. Ich habe auch, also ich zitiere, ich habe noch nie was Krasseres gesehen als das. Was die Technik angeht, bin ich völlig begeistert, aber dazu komme ich gleich, weil das ist jetzt hier geht's um Gefühle und ich fand das einfach wahnsinnig crazy, was da passiert ist, da drin zu sein, Teil davon zu sein, nicht zu wissen, was in der Story passiert, weil machen wir uns nichts vor, bei 8 von 10 Spielen mindestens weißt du ungefähr, wo die Scheiß-Story hingeht. Deswegen sind wir ja so begeistert davon. Aber hier habe ich keine Ahnung. Also so, wir haben diesen Dude, von dem Marvin gesprochen hat, den Hauptmann, haben wir irgendwo vor dem Dorf angebunden, sind weiter reingegangen und jetzt passieren crazy Dinge. So, gucken wir mal, wo wir landen. Und dann passiert das, dieses Ritual, gut, wir befreien einen. Dann, Marvin hat es auch schon gesagt, geht's noch um den Riesen und auch die Sache mit dem Riesen, wo die Riesen auftaucht. Heilige Scheiße, war das crazy. Das sah so geil aus. Und das ist halt die Sache, es passt bei mir, bei diesem Titel. Ich kann verstehen, dass es bei vielen Leuten nicht so ist, aber hier ist es bei mir so, dass es reicht und dass ich wieder völlig drin bin. Und ich bin fasziniert von allem, was das Spiel macht, um mich atmomäßig so abzuholen. und mir quasi so die Faust in den Magen zu schlagen, dass ich da ohne Luft sitze, aber es ist nicht das Gameplay. Und da muss man fair und ehrlich sagen, ich verstehe jede Kritik über das Gameplay.
Da möchte ich aber ganz kurz einhaken, denn das Gameplay macht eine Sache, die ich fantastisch finde. Nämlich eine Sache, die mich ganz, ganz oft in Spielen stört. Hellblade 2 priorisiert das Parrying über die Attacke. Will heißen, ich greife an, merke aber, der Gegner schwingt auch gerade, ich drücke Parry und anstatt dass der Swing einfach durchgeht und ich dann auf die Fresse bekomme, weil der Gegner vielleicht irgendwie ein Müh vor mir war oder einfach schneller seinen Schlag macht, unterbricht sie den Angriff und geht in die Verteidigung. Und das ist was, was mir mega gut gefällt. Weil das ist cool. was ich total selten habe. Weil ich habe oft so dieses, klar, man macht so Button-Smashing-mäßig, angreifen, angreifen, sieht dann, dass der Gegner angreift, drückt Parry eigentlich im richtigen Moment, aber dadurch, dass du in der Aktion bist, wird die Aktion nicht unterbrochen. Ja. Hier aber schon. Ja. Und das mag ich total gerne. Mhm. Weil das würdest du ja auch, du schwingst dein Schwert, siehst, dein Gegner holt aus, würdest du ja auch parieren und nicht einfach durchziehen. Und das generell so, das habe ich in allen Bewegungen gesehen, jetzt nicht nur im Kampf, sondern auch, ne, wenn sie irgendwie sich durch die Gegend bewegt oder wenn sie im Kampf rollt, sie macht nicht einfach eine Dodge-Roll, sondern sie fällt erstmal hin und dann rollt sie vielleicht. Und es sind so ganz viele natürliche Bewegungen, was diese ganze Immersion meiner Meinung nach total unterstützt, weil egal, wie sie sich bewegt und was sie macht, alles wirkt halt wirklich wie von einem Menschen und nicht einfach so zurechtgerückt, damit es für ein Videospiel gut wird.
Verstehe ich total. Ja, an dieser Stelle mal ein riesen Shoutout an Melina Jürgens, die halt Senua spielt und spricht. Und es ist irre, was für eine Leistung die da bringt. Also bei mir war es so, für mich ist der Teil 1 eine 10 von 10. Also es ist wirklich auf einem Sockel, auf so einem Podest bei mir, wo ich denke, so, das ist so eine Spielerfahrung, die ich gemacht habe und die so krass hängen geblieben ist bei mir. Deswegen war es so ein bisschen, wie du schon sagst, Chris, wir wurden so zugebombt mit Promo für Hellblade 2 und dann muss ganz still und irgendwie kommt es jetzt auf einmal so, oh, wir haben Datum jetzt, wo es kam, war man so, okay, und dann kam die ersten Reviews und man war so, oh nein, und dann war ich so, ey, ist mir scheißegal, ich gehe einfach blind rein. Ehrlich, ich hätte es nicht gespielt, weil es einfach Sommer gerade ist. Ich fahre mit dem Fahrrad, ich esse Eis und ich bin gut drauf und wir haben eine Planet Drum Party und ich arbeite mit Kindern und wir haben gute Zeit und so und auf einmal spiele ich dann das bedrückendste Spiel der Welt und deswegen habe ich das auch zweimal eine Stunde gespielt, weil ich kann dieses Spiel nicht länger als eine Stunde spielen. Es ist so zermürbend, weil es ja furchtbar ist. Es ist grausam, es ist martialisch, es ist wirklich nur schlimm, was du spielst. Also es gibt ja keine, noch eine Szene gab es kurz, wo das einmal so schön wird und dann ist auch wieder so, kennt ihr noch oder habt ihr Dings gesehen? Love, Death and Robots bei Netflix. Da gibt's eine Episode, wo jemand auf so einem Starship ist und dann ist, und dann hat so ein Alien-Ding, riesengroßer Sprung gerade übrigens, egal. hat so ein Alien das Schiff eingenommen und hat dann den Typen so mit dem Tentakel im Gehirn und der sieht nur schöne Sachen. Und er weiß aber, dass das Alien diesen Tentakel hat und dann nimmt er die kurz raus und ist so, willst du wieder zurück in die Schöne und du weißt es nicht wahr und du bist so, oh mein Gott. Und das war so erdrückend, diese Episode. Und so fühlt sich Hellblade für mich an. Worauf ich hinaus wollte ist, dieses Spiel schafft es mal wieder, wie ein Metal Gear Solid 5, das Intro, wo wir im Krankenhaus sind, wie Red Dead Redemption 2, der Anfang, wo wir durch den Schnee stapfen, wie Death Stranding, uns Spieler, vor allem uns, die jetzt seit 40 Jahren schon spielen, wir werden gezwungen, langsam zu spielen. Mhm. Und dieses, du kannst jetzt nicht schneller spielen und es dauert jetzt die Zeit und so ist es jetzt gerade nun mal, zwingt einen wieder so ein bisschen so, okay, da müssen wir jetzt durch und das, auch das macht es wieder so ein bisschen sehr immersiv. Gab aber einige Stellen, wo ich echt genervt war, dann aber kam wieder so eine krasse Action. Und dann war ich so, okay, das musste jetzt langsam, das, ne, wie auch beim Film, wenn es zu schön ist, passiert was Krasses auf einmal. Genauso wie andersrum oftmals ja auch. Also Look, keine Frage, unfucking fassbar, wie gut das aussieht. Und ich habe die ganzen 2 Stunden lang überlegt, so, wie finde ich das Spiel? Finde ich das jetzt gut? Würde ich es jemandem empfehlen? Ist es grün? Ist es gelb? Ist es sogar das erste Mal, dass ich eine Rot vergebe am Ende? Ich habe mich dann immer am Schluss entschieden, aber es war eine ganz, ganz, ganz andere, oder die Entscheidung zu fällen hatte andere Schrauben, hatte andere Stellschrauben als bei einem ganz anderen Spiel. Rise of the Ronin zum Beispiel, das würde ich ganz anders bewerten als jetzt so ein Hellblade Senua, Gedöns. Und deswegen, es ist ein ganz, ganz, ganz spezielles Spiel. Ja. Und ich verstehe jeden und jede, die nach einer Stunde ausmacht, hundertprozentig. Und aber ich muss auch sagen, ich habe da aufgehört, wo du dann halt diesen zweiten Dude gerettet hast. Und dann kommst du da raus. Und dann sagt der eine zum anderen so, was machst du denn hier? Ja, du und dein Vater. Und dann sagst du, aha. Und ich bin so, ach Leute, I couldn't care less about irgend so Nordmänner-Tribe-Scheiß-Family-Fights. Und dann war ich so ein bisschen so, I get it, die müssen irgendwie eine Story irgendwo herziehen, weil Senua hat ihre eine Story so und die, da müssen andere, ich bin so, I couldn't care less über andere Dudes. Und da war ich so ein bisschen bummerig. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich werde es nicht weiterspielen. Vorerst, ich glaube im Herbst, Winter. Weil jetzt gerade ist es zu schön draußen, dass ich mir jetzt nicht die Stimmung korrigieren will.
Ey, ja. Ich verstehe es komplett. Wo du gerade von wie weit bin ich gekommen geredet hast, ich glaube dieses Mal, ohne jetzt mal Marvin und Co. zu wissen, wie weit sie sind, dass ich nicht am weitesten gekommen bin.
Okay, sag mal, wie weit bist du gekommen?
Ich bin irgendwann, nachdem dieser krasse Riesenpart nochmal war, läuft man ja irgendwann rum und nimmt so eine Fackel in die Hand. Und ungefähr da, also so zwei Screens weiter oder so, da bin ich aber stehen.
Da bin ich einmal fast verzweifelt, weil ich es nicht gerafft habe. Ich bin dreimal im Kreis gelaufen, bis ich gecheckt habe, dass ich die Fackel aufheben kann.
Ja. Aber ich, also, warum ich glaube, dass ich nicht weitergekommen bin als ihr, ist, dass ich irgendwann, und hier muss ich auf die Technik kommen, ich meine, wir haben es jetzt schon mehrfach gelobt, aber wie krass diese Performance und die Technik ist, das ist einfach unfassbar. Du hast einen Fotomodus, der meiner Meinung nach schon die 70 Tacken wert ist, die das Spiel kostet. Es gibt einen Fotomodus und der ist so crazy, weil einfach gefühlt, ich habe den Digital Foundry Beitrag noch nicht geguckt, weil ich erst das Spiel durchspielen will, bevor ich ihn gucke, fertig. Aber gefühlt ist es für mich momentan so, dass es keine Sequenz gibt, die nicht Ingame-Grafik ist. Ich kann in jeder Sequenz den Fotomodus aktivieren und die Kamera bewegen. Und manchmal gibt's so Vorlagen, dass du dich nicht um 180 Grad drehen kannst oder um 360 Grad. Aber ansonsten, du kannst halt, also ich stand irgendwann, das war, als es so Richtung, es wird finsterer geht, gehst du durch so eine von diesen Hütten und da hängt einer, Hände zusammengebunden oben und im Bauch aufgeschnitten. Das ist sehr brutal. Das Spiel ist sehr brutal. Und ich stehe dann da und denke mir so, ja, jetzt schauen wir, was der Fotomodus kann und guck halt und hatte am Anfang immer so ein bisschen Probleme mit dem Scharfstellen und pipapo, bis ich gecheckt habe, dass es einfach so, du hast halt wie bei einer richtigen Kamera so abgefahrene Objektive und Einstellungen, das ist geil. Dann hast du einen Autofokus-Modus, wo du, egal wo deine Kamera ist, sie scannt dann kurz alles ab und auch, was du im Fokus haben willst und stellt es dann scharf. Wo es aber dann richtig den Vogel abgeschossen hat, war, als ich verschiedene, wie in der Engine, dann so richtig verschiedene Lichtquellen in verschiedenen Farben irgendwo in dieser Hütte platzieren konnte, um einen Shot noch krasser zu machen. Und das war, also ich war dann irgendwann so, ich weiß, ich habe nur 2 Stunden, aber ich glaube, ich habe einfach fast eine halbe Stunde in diesem Fotomodus verbracht. Es war so krass einfach. Also das war so, das hat mich technisch gesehen so glücklich gemacht. Und dann noch eine Sache, weil ich habe es auf dem PC gespielt, ich denke ein paar von euch wahrscheinlich auf der Konsole, aber das Ding ist, ich starte das Spiel und das ist so, es läuft mit 30 Frames. Und dann denke ich mir, ja, es sieht so krass aus. Vielleicht ist das einfach der Moment, wo ich sagen muss, ich habe keine 4000er GeForce-Karte. Vielleicht ist es jetzt einfach so weit, dass mein Rechner nicht mehr mitkommt. Und dann habe ich gesehen, dass in den Einstellungen aber gesagt wird, angepeilte Frames 30 und ich stelle auf 60. Und ab dem Moment habe ich nicht ein Frame-Drop unter 60 Frames gehabt. Und da muss ich sagen, das ist auch so eine geile Art, die Performance zu optimieren, dass das Spiel weiß, wo ich hin will und dass dann die Auflösung und alles so variabel anpasst, dass ich immer da lande, wo ich hin will. Und da bin ich wirklich ein Fan von, weil viele Leute sagen, ah, Computer, die Einstellungen, das ist mir so kompliziert, pipapo, da habe ich keinen Bock drauf. Hast du hier nicht. Du sagst, ich will so schnell fahren und der Rechner macht den Rest und es sieht immer noch so fucking brillant aus, dass ich einfach sagen muss, ich bin, was die technische Seite von Senua angeht, einfach nur weggehauen. Finde ich richtig krass.
Was ich auch outstanding, was heißt outstanding, aber was ich so krass geil fand, war, du hast kein HUD. Ja. Du hast keine Health-Anzeige, du hast unten noch 2 Potions, du hast, da ist ein Kompass und so. Ich dachte, es kommt später, weil ich dachte, das wäre das Intro und gleich kommt es so rein. Tut es nicht. Und das schafft es auch nochmal so richtig geil, so dieses Feeling von, wie lang, so, da muss ich an Dungeons and Dragons denken, weil da ist es ja auch so, du bekämpfst einen Boss oder einen Gegner und du weißt nicht, wie viel Health hat der jetzt noch. Wie viel hat die Attacke jetzt gerade gebracht? So, ist der gleich fertig? Muss ich noch einmal draufhauen oder nicht? Und das fand ich so krass, mhm, dann auch bei Hellblade jetzt so, dass du dieses, das macht aber auch nochmal so schön, weil du nicht dieses Videospiel-Ding hast, sondern bist noch viel mehr weiter reingesogen. Sehr, 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 sehr,
Kuro,
sehr
wie
schön.
Wie weit bist du denn gekommen?
Ja, auch mit dem Riesen. Und danach kommt man ja irgendwann in dieses Dorf von dem, von diesen etwas Magie-Heini, also da, wo die geflüchtet sind. Mhm. Und da habe ich dann noch mich ein bisschen umgeguckt und das war's. Aber ich jetzt noch mal kurz, weil Chris meinte, und da habe ich auch noch eine Frage an dich, weil du meintest, du wüsstest nicht, wo die Story hingeht. Ich bin da leider eher gesagt genau auf der anderen Seite mal wieder. Und meine Frage ist, ich hatte immer den Eindruck, dass der erste Teil von der Story her, dass das sehr so, also der Fokus der Selbstbeobachtung mit Senuas Persönlichkeit und ihren Dämonen und wie sie sich, dass das Spiel zum größten Teil darum geht. Klar, es gibt ja irgendwie noch die Story, ne, mit dem verstorbenen Freund und so,
ja,
aber das ist halt sehr eine sehr Senua-mäßig bezogene Geschichte ist. Und ich finde, oder zumindest der Eindruck jetzt so nach den ersten zwei Stunden im zweiten Teil, finde ich, ist das, scheint es, oder habe ich den Eindruck zumindest, dass so diese Stärke aus dem ersten Teil geopfert wurde für so ein Sequel-Ding, was halt dann, worum es dann geht, so, ja, Senua ist, möchte sich rächen an diese Wikinger. Und dann wird es aber auf einmal so, ja, dann gibt's diese Riesen und jetzt muss sie irgendwelche Leute retten. Das ist so für mich so eine sehr Larifari-mäßige 0815 Marvel-Story, finde ich.
Wirkt zusammengewürfelt, ja.
Von der ich halt leider irgendwie so schade finde, dass es, also normalerweise finde ich das nicht schlimm in einem Action-Spiel, aber ich finde, dass das bei Hellblade 2 irgendwie vergeudet ist. Oder das
weil es so eine krasse Stärke vom ersten Teil war.
Ja, und ich habe mich,
unterschreibe ich.
Und ich habe mich gefragt, ob nicht irgendwie das Studio super happy mit dem ersten Teil war und gesagt haben: so, ey, das Ding ist auserzählt, machen wir einen Haken dran. Und dann irgendwie gemerkt wurde oder irgendjemand gesagt hat: so, ey, das kam doch richtig gut an, mach doch mal einen zweiten Teil. Und das dann so, ja, aber worüber? Und dann sich dann irgendwie so, ja, dann machen wir.
Ich verstehe das.
Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so eine Superheldengeschichte ist. Verhältnismäßig.
Also das weiß ich nicht, aber ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, was ich meine mit, ich weiß nicht, wo die Story hingeht, das ist eher so ein, ich hatte diese ganzen Trailer gesehen oder diese Eventstücke gesehen, die da mal hier die Sache mit dem Riesen gezeigt haben und solche Sachen, aber ich bin da wirklich wie ein blankes weißes Papier reingegangen. So, ich habe gesehen, ich sitze auf einem Boot, hatte vorher keine Ahnung. Ich habe gesehen, okay, da ist dann dieser Hauptmann. Ich hatte keine Ahnung, dass der existiert. Ich habe gesehen, da ist irgendein Typ an diesem Pfahl gebunden bei diesem Blutopfer. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und so, ich war dann wirklich.
Ja, ja, eben.
Das ist das, was ich meine mit alles, was passiert. Diese kleinen Dinger, die kamen aus dem Nichts. Und ob ich mir jetzt nach den zwei Stunden ausmalen kann, wohin wir steuern, das ist dann schon was anderes, obwohl ich auch hier sagen muss, keine Ahnung. Ich gebe dir aber den Punkt, dass da wahrscheinlich, also ich kann nur spekulieren, du kannst nur spekulieren, aber es ist relativ realistisch, dass irgendjemand da saß und sagte, ey, Teil 1 war doch ultra erfolgreich, lass uns den zweiten Teil machen. Und das sind manchmal, meistens würde ich fast sagen, nicht Entscheidungen, die aufgrund von coolem Content getroffen werden, sondern von der finanziellen Sicht. Und
Und ich find's halt so schade, weil für mich fühlt sich das einfach an, als würde ich einen Film gucken, aber ich müsste die ganze Zeit die Play-Taste, also die Wiedergabetaste gedrückt halten. Und selbst wenn du es nicht machst, also diese
das fasst es so gut zusammen, wirklich. Das ist genau okay.
Dieser Übergang zwischen Cutscene und Gameplay ist manchmal so weird, weil meistens musst du nicht drücken, aber dann hatte ich das am Anfang, dass ich dann unter diesem Boot war und ich so, ruht sich da jetzt gerade aus, bis ich gemerkt habe, so, ich muss die A-Taste gedrückt halten, dass sie diesen Sack da zur Seite schiebt. Ja. Und, und seitdem
ich hatte den exakt selben Moment.
Und dann immer, wenn irgendwie eine Cutscene angefangen hat, habe ich einfach, okay, ich drücke halt linken Analogstick nach vorne, ich halt die A-Taste gedrückt. dann kann nichts passieren.
Ja. Und das war auch die Kritik, die ich im Vorfeld gelesen hatte, dass das ja einfach so eine ganz krasse Version eines Walking Simulators ist. Und das war auch so ein Thema, was ich irgendwie gedanklich die ganze Zeit mitgeschleppt habe, wo ich mich gefragt habe, so, ist es das oder ist es vielleicht doch einfach ein bisschen was anderes? Ist es vielleicht so ein bisschen, es passt zu dem, was ihr am Anfang gesagt habt, vielleicht eher so eine Art cineastisches Immersionserlebnis? Mhm. Muss man das vielleicht trennen? Mhm. Weil ich finde, eine Walking Sim, das hat immer auch immer was sehr Negatives. Aber wir haben ja auch schon festgestellt, Hellblade und jetzt auch Hellblade 2.
Oder Firewatch oder so. Also es gibt schon richtig krasse Walking Sim Games.
Genau, hier. Und ich finde aber, Walking Sim ist immer so was Negatives. Aber ich finde, wir haben ja hier in diesem Podcast eigentlich jetzt ganz schön rausgearbeitet, es ist ja auch eigentlich ein bisschen mehr und es transportiert ja auch mehr. Und es möchte ja auch so eine Art cineastische Erfahrung sein. Das erkennt man ja auch alleine daran, dass es die ganze Zeit diese Filmbalken hat. Also du hast ja nicht einen Fullscreen, sondern du hast ja immer oben, unten diese Balken, die mich partiell gestört haben. Partiell fand ich es aber, also hat es halt doch einfach so ein Feeling transportiert. Also
Ultra-Wide-Monitor.
Auch, was ich halt auch hatte, war dieses Erlebnis, was ich im ersten Teil hatte, hat es mir manchmal aber schon irgendwie mitgeben können. Nämlich habe ich dann irgendwann angefangen zu hinterfragen, was ist jetzt überhaupt wirklich und was nicht, weil dieser Spiegel, den man im Laufe des Spiels bekommt, der spielerisch so ein kleines Feature, womit man die Zeit kurz verlangsamen kann, um damit man Bullet-Time-mäßig dem Gegner auf den Sack geben kann. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, war der schon die ganze Zeit da und hat jetzt nur ein Feature bekommen oder habe ich den jetzt wirklich aus dieser Erinnerung? Ich kann es dir bis heute nicht beantworten. Geil. I don't know. Aber das, finde ich, macht das Spiel halt ganz gut, indem man als Spielerin oder Spieler eben selber hinterfragen muss, was passiert gerade und was ist echt und was nicht, weil ganz viel, es gibt ja auch Collectibles und so, wo man dann teilweise, du siehst ein Gesicht irgendwie und dann musst du so Fokus machen und dann verschwimmt das Gesicht und ist auf einmal ein Weg. Also diese ganzen Sachen, da spielt's ja schon irgendwie mit. Nichtsdestotrotz bin ich auch bei Kuro, dieses ganze, ich drücke einfach nur nach vorne oder ich laufe einen Weg einfach nur, um ihn zu gehen, weil es ist alles nur Kulisse. Ich gehe mit einem Hot Take, den ich von Ben bei X gelesen habe, Shoutout Ben, der nämlich gemeint hat, das Spiel sollte noch kürzer sein. Und ich gehe da total mit, lieber noch kürzer und kondensierter und diese Erfahrung einfach noch besser rüberbringen und wirklich aufs Wesentliche reduzieren, als diese leeren Kulissen, die mir vielleicht im Zweifel gar nichts bringen, weil ich brauche nicht irgendwelche Zeichen in der Umgebung suchen. Das gibt mir nichts. So.
Ich bin da völlig auf deiner Seite und auch das, was Kuro vorhin angesprochen hat. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit, das Gameplay ist es nicht. Ich bin genauso, also Kuro hat es vorhin beschrieben und ich saß genauso da. Ich habe in eine Richtung gedrückt, habe eine Taste gedrückt, damit ich einfach nicht wie in diesem dummen Schiff unten auch einfach nur da sitze und denke, geht's jetzt, macht sie, worauf warten wir hier? Und dann drücke ich was und so, sie schiebt irgendeine Kiste oder irgendeinen Sack zur Seite oder eine Leiche. Und dann, und die Kritik, die will ich auch nicht wegreden, ich unterschreibe sie sogar. Also es ist völlig Banane, manche Stellen, und das, was Marvin sagt, bringt's auf den Punkt. Oder was Ben sagt in dem Fall. Voll. Also einfach zwei Punkte, mach's kürzer, mach's knackiger, lösch Belanglosigkeiten daraus. Wie bei Stellar Blade, lösch die belanglose Open World, die du da mit der Brechstange reinpunchst. Lösch hier vielleicht die ein oder andere Laufpassage, die ein oder andere Krabbelpassage oder altbackene Gameplay-Passage. Aber es gibt halt auch super viele, die dann hier dieses Fass aufmachen, mit dem ich auch nicht einer Meinung bin, dass ein Spiel oder ein so großes Spiel, ein AAA-Spiel, was auch immer man will, das hat erst einen Wert, wenn man x Stunden da drin spielen kann. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe es so, mach es geil. Und lieber, wie wir hier sagen, lass Belanglosigkeiten weg. Dafür ist das andere noch viel geil. Warum sich Wasser in den geilen Cocktail schütten oder sowas? Also es macht halt einfach in meiner Wahrnehmung wenig Sinn. Und ich glaube auch, dass hier Hellblade davon profitieren würde, wenn man das ein bisschen weglässt. Aber da sind wir vielleicht auch einfach zu lange dabei. Wir haben auch Spiele gehabt früher, also da muss ich immer dran denken, wenn diese Debatte auf dem Tisch liegt, sowas wie Metal Gear Solid oder Resident Evil, wo du eigentlich innerhalb von 5 Stunden durch bist und dann hast du trotzdem Replay-Value und dann hast du trotzdem irgendwelche Sachen und das waren krasse Erfahrungen. Sowas wie What Remains of Edith Finch ist eine krasse narrative Erfahrung. Solche Sachen, es muss nicht immer über 10 Stunden sein oder jetzt hier, sorry, dass ich so weit aushole, aber das ist wirklich was, das mich schon seit Jahren beschäftigt. Ein Freund sagt so, ein Spiel hat erst eine Daseinsberechtigung, wenn du für jeden Euro, den du ausgibst, eine Stunde Spielzeit kriegst.
Ich hasse
wo ich mir denke, so, nicht wahr sein. Es gibt Spiele, wo du für sehr wenig Geld sehr viel Spielzeit rausholst, so fucking Rocket League. Ey, wie, ich habe 1000 Stunden in dem Scheißspiel und das ist, es macht mir Freude, klar, was habe ich dafür gezahlt? Ich weiß nicht mal, was ich dafür gezahlt habe. Ein Zehner, als es rauskam oder so. Und dann hast du.
Komm, ey, Fortnite, Warzone, alle kostenlos. Ja, eben.
Und dann hast du andere Spiele, wo es einfach völlig okay ist. Und das ist dieses Ding. Es muss nicht immer diese Schablone sein, die wir schon 1000 Mal gesehen haben. Hellblade 2 sind einfach völlig andere Dinge, die sie sein wollen. Ich bin super froh, dass sowas existiert. Und vielleicht bin ich deswegen auch leicht im Verzeihen von sowas. Leichter oder es ist unfair, weil ich es bei so vielen anderen Spielen härter kritisieren würde als jetzt hier. Das so ehrlich bin ich. Aber es ist halt einfach für mich eine völlig abgefahrene Erfahrung und ich bin so froh, dass es existiert.
Ich habe noch zwei Minipunkte und dann halte ich auch die Fresse. Ein Beispiel noch, um diese ganze Kompensationsgeschichte noch mal zu unterstreichen und um zu sagen, dass ich am weitesten von uns eingekommen bin. eine der letzten Sachen, die ich gespielt habe, war unter anderem auch so eine ganz blöde Quest. Da musste man so Kugeln sammeln und dann auf ein Podest legen. Aber dadurch, dass das Spiel halt total schlauchig ist, wusstest du immer, ich gehe jetzt da lang, nehme das, dann aktiviere ich das, gehe dahin, lege es hin. Und das hatte überhaupt gar keinen Mehrwert und es hat mir nichts gegeben, weil es war halt einfach von A nach B gehen. Es war einfach komplett nervig. So, aber eine andere Sache, die ich ganz interessant fand, ist nämlich der Name. Der Name des Spiels. Während der erste Teil Hellblade: Senua's Sacrifice hieß und wir deswegen auch die ganze Zeit von Hellblade 1 und 2 reden, heißt der zweite Teil tatsächlich Senua's Saga Hellblade 2. Da ist nämlich das Hellblade quasi in den Subtitel gewandert, was ich ganz spannend finde, weil Hellblade als Wort ist ja erstmal relativ generisch. Das könnte ja alles sein. Aber Senua ist so ein Name, so ein Wort, das ist so ein bisschen, das hat mehr Charakter und du weißt, worüber man redet. Mhm. So, wenn du jetzt jemandem sagst, ich spiele Hellblade und die Person weiß nicht, was es ist, ist so, keine Ahnung, und würde sich wahrscheinlich auch in 3 Jahren nicht mehr dran erinnern, wenn du aber über Senua redest, das ist so ein Begriff, da hast du mir doch von erzählt. So, dann kann man das eher connecten. Also ich verstehe den Approach total, dass man das gedreht hat mit dem zweiten Teil. Nur mal so als kleiner Minipunkt.
Ja. Kurz utopische Frage. Nee, ich wollte fragen, ob es irgendwann Hellblade 3 geben wird, aber ich glaube, bis dahin, wer weiß, ob es Team ist. Anyway. Okay, Freunde. Wer von euch wird's denn weiter oder zu Ende spielen?
Ja, das Ding geht 5 Stunden.
Siehst du noch durch?
Also das kriege ich hin. Ja, also ich habe schon, also ich will wissen, wie es ausgeht und was da noch passiert, aber ja, ich bin froh, dass es nicht 40 Stunden lang ist.
Das ist der Punkt. Wenn man weiß, es sind 5 Stunden, dann ist so, ja komm, let's go. Okay, liebe Zuhörende, wir kommen zu unserem Ampelsystem und zwar machen wir es diesmal so, wie es angedacht war. Und zwar werden wir jetzt sagen, Chris wird uns gleich sagen, welche Farbe rot, gelb oder grün er dem Spiel gibt. Doch vorher geben wir unsere Predictions ab, welche wir getätigt haben, während wir das Spiel gespielt haben. Marvin, was glaubst du denn? Was wird denn Chris dem Spiel geben?
Chris war ich bei einem guten Grün. Da dachte ich mir, der wird das mögen. Diesen Artistic Approach, ich glaube, der mag's.
Ich war bei einem Gelb, weil ich dachte, er mag halt Gameplay.
Ich habe Chris aber auch eine Grün zugeschrieben, weil ich weiß, dass Chris sowas richtig appreciated, wenn es so ein Gem ist. Sowas wie bei Alan Wake 2 zum Beispiel. Chris, was gibst du dem Spiel?
Also generell hat Kuro recht. Ich würde in 99 von 100 Titeln Gameplay dem Vorzug geben, aber in dem Fall ist es für mich einfach was, also, habe ich auch vorhin schon stundenlang im Monolog begründet, was Besonderes. Deswegen
erzähl doch mal.
Als wir Grün.
Grün, sehr schön. Okay. Chris, was glaubst du denn, würde Kuro dem Spiel geben?
Gelb.
Ich war bei einem Grün, weil ich dachte mir, dieser alte Videospielhase, der kennt so viel und der erkennt das Besondere daran, der wird's gut finden.
Ich bin auch bei einem Gelb, weil ich dachte mir, Kuro wird's zum ersten Mal spielen, der wird checken, warum der erste Video so geliebt wird. Ich kann aber auch, ich weiß, dass Kuro bei diesen, was er auch gerade erzählt, mit diesen Passagen, dann dauert es so lange und da muss er Abzüge geben. Und deswegen habe ich auch gedacht, Kuro gibt dem Spiel.
Was glaubt ihr jetzt, was ich dem Spiel gebe?
Dunkelgelb.
Wenn es gut läuft, gelb. Ja, also es ist der mittlere Daumen. Es sind zwei Dangos, es ist die gelbe Farbe, es ist die gelbe Ampel. Also ich habe ja schon ordentlich draufgekloppt auf das Spiel. Ich hätte nie gedacht in meinem Leben, dass ich mal irgendwie Quantic Dream als ein Positivbeispiel nehme. Aber letztendlich wäre es vermessen, dem Spiel irgendwas Schlechteres zu geben. Also irgendwie einen Daumen runter, weil dafür habe ich zu viel Hochachtung vor der Inszenierung, vor der schauspielerischen Leistung, auch wenn ich sagen muss,
Mocap so krass,
dass Senua hin und wieder auch mal einfach nicht die Zähne fletschen könnte, also dass sie halt einfach wirklich in jedem Satz so redet, dass du wirklich oben so das, also dass sie halt wirklich immer so pisst guckt, dass sie die Zähne fletscht, denke ich mir, weiß ich nicht,
sieht krass crazy aus, von daher,
ne? Also ich habe noch nie so geiles Zahnfleisch in einem Videospiel gesehen, aber ich habe auch noch nie so viel Zahnfleisch in einem Videospiel gesehen und das ist dann so ein bisschen.
Ich muss auch ganz kurz, ich muss kurz einhaken, aber das, also sie löst bei mir auch irgendwie so einen ganz weirden Kink aus, also ich finde das, ich finde es so ein bisschen hot, ich muss es, es tut mir leid, aber ich muss sagen, ich, so ein, das Mocap ist so gut, es, sie ist so ein schöner, das ist Mensch, sehr das gut. Ist verrückt.
Also ja, ich Shoutout. Deswegen der mittlere Daumen. Also vom Gameplay bin ich halt einfach, hätte ich gerne ein bisschen mehr gehabt.
Total.
Auch was das Medium-Videospiel halt auszeichnet. Zum Beispiel verschiedene, Entscheidungsmöglichkeiten. Weil das ist das, was halt Quantic Dream immerhin dafür hat. Aber ich find's halt von den Charakteren, von der Inszenierung, von der Technik, von der Performance, sowohl technisch als auch von den Schauspielerinnen und Schauspielern ist es zu krass, als dass ich da einfach den Daumen runter gebe.
Ja, fair. Sehr schön. Ich glaube, dass der liebe Marvin, weil der liebt ja so Nordic-Stuff, der liebt ja God of War und sowas halt, und der macht auch den ersten. Ich glaube, Marvin gibt ihm eine Grün.
Ich habe bei Marvin gelb gesagt, bevor ich hier den Podcast gehört habe.
Ich war bei Marvin irgendwie grün, weil ich dachte, der lässt sich so krass von der Technik einlullen und von der Inszenierung, dass ihm das so ein bisschen an den Final Fantasy Epos nur in still erinnert. dass er sagt so, ja, geil, grün.
Ich merke das immer wieder, wenn wir Podcasts oder Spiele haben im Podcast, die wir auf der Xbox spielen, weil ich habe immer eine schlechtere Erfahrung als ihr, weil ich auf der Series S spiele und ich habe das Gefühl, ich hatte das gar nicht so krass wie ihr, weil es war so, ja klar, es ist irgendwie ganz cool, aber es war jetzt nicht so OMG, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf einer krasseren Hardware noch krasser aussieht. Das mal nur so als kleine Side-Note. Finde ich aber immer ganz interessant, wenn man über so Spiele spricht, dass man da auch so Unterschiede sieht. Ich bin bei so einem hellen Grün. Da sind schon so ein paar Pixel gelb drauf, weil das Spiel hat Kritik auf jeden Fall. Aber insgesamt finde ich es cool. Ja. Also ich finde, da sind wir wieder beim Artistic Value, den ich eben angesprochen habe, den hat's einfach so. Es ist einfach was ganz Eigenes und was ganz Besonderes und wie gesagt, auch selbst im Gameplay mit diesem Parry First, das finde ich total schön. Die Bewegungen, die so natürlich sind, wie ich sie in keinem anderen Videospiel bisher gesehen habe, da sind schon Sachen dabei gewesen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und insgesamt, ich bin da echt sehr pessimistisch reingegangen. Und auch wenn heute vielleicht nicht mein großer Videospieltag war und aktuell nicht meine große Videospielzeit ist, empfinde ich das Spiel schon als wirklich cool und gut und kann die Kritik, die ich gelesen habe, gar nicht so krass nachvollziehen, auch wenn ich Kritik am Spiel sehe. So.
Schön zusammengefasst.
Ja. Ich denke aber, der Timo, ich war da ein bisschen pessimistisch. Ich dachte, den wird's echt langweilen. Deswegen war ich so, naja, komm, der wird's ganz hübsch finden und so, aber der kriegt ein Gelb. Ich hab's irgendwie nicht gefühlt bei ihm.
Nee, easy Grünmoor. Bei Timo war ich so Kleeblattgrün. Also die definitive Form von Grün.
Also ich habe ja schon erwähnt, dass ich beim Spielen oft mit mir gehadert habe, was gebe ich dem Spiel jetzt? Ist es gelb, ist es grün? Und am Ende, es hat viele Flaws leider wirklich. Also die kann man auch nicht schönreden. Und die 2 Stunden haben, die hatten krasse, krasse Momente. Aber auch genauso viele Momente, wo ich da so, ey Leute, I get it, but können wir jetzt bitte mal weitermachen, so. Oder auch das, was Marvel meinte mit diesen Kugeln und so, wo du weißt, so, das sind Passagen, wo du bist so, irgendwie ist gerade Zeit
schon. Stell dir mal vor, wir hätten in diesen zwei Stunden das Spiel durchgespielt. Wie geil das gewesen wäre.
Crazy. Oh. Crazy.
Irgendwann wird es ein Spiel geben, oder? Also ich meine, Bluey haben wir.
Turtles und Bluey.
Ja. Turtles hatten wir durch. Ja, stimmt eigentlich.
Auf jeden Fall gebe ich dem, oder ich konnte nicht, ich muss diesem Spiel grün geben. Und ich muss diese Empfehlung aussprechen hier als die Chance nutzen, dass wir hier Leuten Spiele vorstellen dürfen, weil das ist für mich wirklich ein Gem. Klar, wenn ihr Hellblade 1 nicht gespielt habt, bitte spielt Hellblade 1. Ich glaube, es ist sehr gut gealtert, aber Hellblade 2 ist einfach für. Ey, wenn jetzt jemand eine neue Konsole kauft und seit 10 Jahren nicht mehr gespielt hat, dann würde ich sagen, ey, spiel Spider-Man. Es ist das perfekte Videospiel für einen Einstieg. Oder wenn jemand sagt, ich hab Bock auf No-Brainer, yo, spiel doch einfach Diablo. Aber wenn jetzt jemand schon seit super vielen Jahren Videospiele spielt, dem würde ich sagen, ey, wenn du es erleben willst, dann spiel doch bitte einfach mal Hellblade 1 oder 2. Weil das ist einfach eine Erfahrung, die man macht. Also es ist wirklich, es nimmt Videospiel, das Medium und packt es nochmal auf eine neue Ebene. Ich weiß, dass viele Leute es vielleicht nicht mögen werden, aber ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass viele Leute, die jetzt all die AAA-Titel spielen, die jetzt auch dann diese ganzen, diese ganzen Spiele gespielt haben, so wie wir ja halt auch, dass man dadurch so ein Hellblade, ohne einen HUD auszukommen, oder einfach mal dieses alleine schon, worauf wir gar nicht eingegangen sind, dass du halt das mit Kopfhörern spielen, du musst es mit Kopfhörern spielen, weil du einfach diese Stimmen hörst die ganze Zeit und diese bedrückende fucking Stimmung dich so zermürbt nach einer Zeit, dass ich persönlich gemerkt habe, so ey, ich muss einfach wirklich zweimal
einschalten. Ich habe diese Stimmen mit Kopfhörern gespielt.
Auch ganz kurz.
Natürlich hast du es nicht.
Diese Stimmen auch einfach das krasseste Backseat-Gaming, einfach. Wie oft die gesagt haben, geh weiter, oder halt, keine Ahnung.
Sie sieht es nicht.
Ja, also es ist einfach so die ganze Zeit, wo ich, also einerseits war ich so, oh ja, schon ein cooles Stilelement, aber ich habe mir auch manchmal gedacht so, also so muss ich Backseat Gaming einfach anfühlen. Und das ist einfach mitten im Spiel, also wenn die halt irgendwie bei den super seichten Rätseln sagen so, ja, schau aus der richtigen Perspektive. Ich so, ja, ich weiß!
Stell dir mal so einen Twitch-Mod vor, der einfach den Chat nimmt und so mit so Flüstern vorliest.
Oh Gott.
Und du spielst irgendwas, so wie The Last of Us, und dann die ganze Zeit der Chat so in deinem Ohr
ist. Ja, in 5 Jahren ist es soweit mit AI, pass auf.
Ja. Nun, schön. Halbes Jahr.
Also, liebe Freunde, wir haben 2 Stunden geschnackt. Ich finde das immer sehr schön. Das sind lange Folgen, ich weiß, aber wir haben so viel zu erzählen und wir mögen es uns einfach einmal im Monat auszutauschen.
Therapie.
Und das wollen wir auch natürlich nächsten Monat genauso viel machen. Und zwar können wir uns jetzt schon sagen, sorry, dass ich jetzt gerade auch eine Nuss esse.
Wie dumm. Das ist der zweite Donnerstag
im
Monat.
Du Fool. Heute ist der 13. Juni. Es ist ein sehr schöner, sonniger Sommertag.
Ist ja, es so? Ist ja, ne? Herrlich.
Unser traumhafter Tag.
Das heißt, am 16. dürft ihr alle abstimmen, was wir in der nächsten Folge spielen sollen. Und die nächste Folge wird rauskommen im wunderschönen Sommer, und zwar am 11. So. Juli.
Oh.
Ist da noch die EM? Ich glaube schon. Auf jeden Fall.
Krass.
Ach, übrigens, Side Note, liebe Freunde. Während ihr diesen Podcast hört, ist mein zweites Baby auch schon wieder released worden. Die zweite Staffel Arcade High School.
Geil. Ja.
Hurra, hurra.
Also,
hurra.
Happy Release Day nochmal. Ich habe schon alle Folgen gehört. Also, Folge 1.
Wieder krass, was du abgeliefert hast.
2 draußen. Ich kann es ja jetzt sagen, ich habe tolle Gäste dabei, wie zum Beispiel El Hotzo, super funny gewesen. Ich habe Ralf Kaspers, einen Held seit meiner Kindheit. Ich darf ihn Ralf nennen, wir sind jetzt Kumpels. Und er hat zum Beispiel mitgebracht den Kuro, wie heißt das? Mit der Kurbel.
Playdate.
Hat er mitgebracht. Super interessant. Cool. Super spannend. Ich habe es geschafft,
John, ne?
Dr. Tod, Dr. Mark Benecke zu bekommen. Oh. Und ich dachte, Dr. Mark Benecke spricht jetzt über Vampire's Masquerade oder The Death of the Darkest Dawn, was auch immer. Nein, er hat mitgebracht.
Ja, fair. Geil. Aber auch eine gute Erinnerung, also muss ich
sehr
sagen.
Sehr, sehr schön. Ja. Tolle Staffel, ich bin sehr happy damit. Liebe Zuhörerinnen, falls ihr nicht wisst, worüber ich rede, Arcade Highscore suchen, toller Podcast. Ich lade mir Gäste ein, die ihr nicht mit Videospielen verbinden würdet, und dann reden die darüber, wann und wie sie Videospiele gespielt haben. Wir reden weiter über Videospiele in der nächsten Episode, welche rauskommt am, was habe ich gesagt, 11. Juli. Und die Spiele dafür entscheiden natürlich ihr auf unseren Socials, auf Threads oder auf X. Und welche Spiele das sind, ich trinke jetzt mal schnell was. Chris, was hast du mitgebracht?
Okay, also eigentlich, das war das erste Mal.
Ja.
Hands down, das erste Mal, dass ich mich so schwer getan habe, einen Pick zu finden.
Aber es ging uns allen so.
Ja, nein, also es ist einfach, das Ding ist,
okay,
Es erscheint der Elden Ring DLC. Den habe ich aber fairerweise direkt gewehtot, weil ich würde es nicht übers Herz bringen, den 2 Stunden zu spielen, dann eventuell ein paar Tage zu warten und dann die Folge aufzunehmen. Also habe ich gesagt, no fucking way, der ist raus und dann geguckt und so, ja, weißt du. Und dann habe ich irgendwann aus Frust Vampire Therapist genommen, da hat aber auch gleich geschrieben, so, es ist kompletter Quatsch, es tut mir total leid.
Jetzt witzig gefunden.
Und, ja, klar wäre es witzig, aber es ist halt schon auch so ein Trollpick, wollten wir nicht mehr machen und dann Marvin erwähnt, so, ey, man kann ja auch Spiele aus der Vergangenheit nehmen, die nicht jeder gespielt hat. Und dann habe ich gefragt, da liegt ein Spiel ganz oben auf meinem Pile of Shame, wurde mir 1000 Mal empfohlen. Indica, hat das einer von euch gespielt? Und alle 3 haben gesagt, nein. Und dann so, ja, fuck yes, dann ist das jetzt mein Pick. Es wurde mir nämlich so gepitcht, also es kam ein Kumpel zu mir und er sagte, das ist so ein bisschen wie so ein spielbarer Ari Aster-Streifen. Und ich so, huh. Und dann so, ist so ein bisschen wie so ein Lantibos-Streifen. Ich so, ha! Es ist so ein bisschen so A24 The Game. Und ich so, aha! Und ja, oh, es ist anscheinend, schätze ich, jetzt auch nicht so groß, so lang. Aber es ist eine abgefahrene Spielerfahrung. Mhm. Ich hab's auf meinem Pile of Shame und dachte, ist jetzt eine gute Gelegenheit, das, das zu nutzen. Also Indica ist mein Pick.
Ist ein guter Pick.
Sieht crazy aus. Ist gruselig, oder?
Sehr guter Pick.
Ich glaube schon.
Ach, ist ein guter Pick. Eerie. Gehe ich mit. Also habe ich auch von Kumpel Mark schon empfohlen bekommen, der das gespielt hat. Soll richtig, richtig gut sein. Deswegen, ey, votet dafür. Votet, ihr könnt auch für mein Spiel voten. Das ist Hammerwatch 2. Es ist nicht Heroes of Hammerwatch, was der tolle Kuro in unser Leben gebracht hat. Sondern es ist nur Hammerwatch. Also quasi das Base-Game davon. Das hat einen zweiten Teil bekommen. Soll aber gar nicht...
2 Stunden später...
nicht so gut sein. Deswegen habe ich es noch nicht gespielt. Aber vielleicht spielen wir es. Und vielleicht finden wir raus, ob es gut ist oder nicht. Weil das kann man auch im Koop spielen und dann können wir es zusammenspielen. Das wäre sehr nett. Das ist alles, was ich dazu sagen will. Votet für Chris' Spiel.
Fantastisch. Kuro, was bringst du uns mit?
Ich finde, wir hätten mal wieder eine gute Zeit verdient. Weißt du, wir hatten jetzt mit Hellblade ein Spiel, das halt einfach so heftig hart aufs Gemüt schlägt. Timo hat gesagt, er kann es nicht 2 Stunden am Stück spielen. Er hätte gerne Sommer und wäre gerne Fahrrad fahrend, quasi in der Sonne unterwegs. Eis und essen. Es gibt ein Videospiel-Pendant dazu. Zu Timos Sommerlaune. Mhm. Und zwar ist es Super Monkey Ball Banana Rumble. Gibt es seit Jahr und Tag. Ist ein fantastisches Naja, Environment-Puzzle-Arcade-Ding. Du spielst einen Affe, der ist in der Kugel und du musst dann...
Ich dachte, du hast das so aus Gag gesagt, aber du meinst das ja.
Das ist absolut kein Gag. Super Monkey Ball ist einfach feinster Arcade-Spielhallenspaß. Bei GDQs immer unterhaltsam.
Ja. Yes.
Und Super Monkey Ball Banana Rumble hat auch einen Multiplayer-Modus. 4-Spieler-Splitscreen. Gut, werden wir nicht spielen können. Aber auch einen 16-Leute-Online-Modus. Und den würde ich mit euch spielen. Alter. Es ist Sommer. Bananen isst man im Sommer. Affen, mega cool.
Ja.
In Kugeln durch die Gegend zu peitschen.
Bälle, geil.
Es wird Bälle, geil. Ich glaube, das ist einfach mal wieder eine richtig
aber
gute
ich hab,
Zeit.
Aber ich hab's damals in Italien in Arcades auch gespielt. Also das Franchise an sich sagt mir was.
Ja. Es ist sau funny und ey, ich kann nur unterschreiben. Schaut euch das bei GDQ an. Es ist einfach immer abgefahren.
Lass uns mal ein Sommerspiel spielen.
Sehr schön.
Gemeinsam. Ja. Und eine gute Zeit.
Sommerspiel.
Ich, es könnte mal nicht auch Depression. Sein. Mal nicht Weltuntergang, sondern
nein.
Affen sammeln Bananen in Kugeln eingesperrt.
Feine aber wie Sache. Kriegen sie diese Bananen, wenn die Kugel geschlossen ist?
Das ist jetzt halt auch, ne, wer das nicht rafft, hat den Film nicht verstanden.
Ja.
Solche Fragen stellst du dir in dem Spiel nicht. Solche Fragen stellst du dir in Hellblade oder in Indica.
Dann votet für Indica. Timo.
Wow. Ich bringe uns ein Mobile Game mit und zwar erscheint bald im Juni ein Star Wars MOBA. MOBA, das ist das, was League of Legends ist oder was Dota 2 sind. Gibt's auch eins von Pokémon bereits schon und es gibt auch noch eins von Star Wars, soll jetzt rauskommen. Es ist lizenziert, wir haben tolle Charaktere dabei. Es sieht quietschbunt aus, aber es sieht trotzdem diesen geilen Star Wars. Es sieht aus wie so ein bisschen diese Star Wars Disney Plus animierten Cartoon-Serien. Mhm. Ich bin gespannt, wie es wird, ob es dann auch die MOBA-Fans abholen wird. Ich mag Star Wars, das Franchise, sehr, sehr, sehr gerne. MOBAs mag ich auch an sich, aber ich spiele es immer sehr, sehr, sehr casual. Von daher bin ich gespannt, ob das vielleicht Leute abholen wird oder ob es komplett irgendwie in die ich gucke mir gerade die Bilder an, sorry, aber da sind auch Leute dabei, wo ich denke, was ist jetzt los? Sprocket. Was ist bei Sprocket denn los? Naja, er ist der Neffe von It's a Trap. Wie heißt er? Genau, dankeschön. Also Star Wars Hunters kommt am 4. Juni raus für iPads und für Nintendo Switch. Also das ist auch wirklich nur auf Kinder abgezielt, ne? Die haben entweder eine Switch oder ein iPad. Klar, weil niemand sonst will das spielen.
Habt ihr was zu voten jetzt?
Und bin dann gespannt, wie das Spiel wird. Also, liebe Zuhörende, ihr könnt das Ganze voten auf Threads oder auch auf X. Folgt uns auch bei Instagram gerne rein. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter. Lasst ein Like da, schreibt eine Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify, wo auch immer. Denn nur so kriegen wir es hin, dass Marvin uns weiterhin mag.
Das stimmt, weil genau. Sonst mag ich euch nämlich nicht mehr. Also für den Podcast-Frieden, votet, stimmt für uns ab, seid geile Leute. Oder empfiehlst weiter, Mundpropaganda, ne? Nur so kann ein Podcast einfach wachsen und ihr seid da echt key.
Wollen wir jetzt eigentlich droppen, dass wir Meet and Greet machen bei ja, der klar, Gamescom? Auf jeden Fall. Also ihr könnt ein Meet and Greet gewinnen mit uns allen. Zweiter Pommesbude hinter Halle H.
Ja, weil die Hallen nämlich auch alle
Buchstaben stehen wir dann da? Haben.
Ja. Hey, findet Halle H. Dann habt ihr das Meet and Greet auch verdient. Dann
Halle H. Zweite Pommesbude und daneben stehen wir dann.
Finde ich gut.
Den ganzen Tag, aber jeden
ihr
Tag.
Müsst, wir haben über den Podcast ein Lösungswort verteilt, einen Lösungssatz. Wenn ihr den rausfindet, dann seid ihr dabei.
Gibt's Bolognese von Marvin.
Dann gibt's Bolognese von mir, ja, auf jeden Fall. So machen wir das.
Jo. Puh. Okay, und damit war's es für heute. Liebe Zuhörende, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr zugehört habt. Lieber Kuro, lieber Chris, lieber Marvin, vielen Dank für diese wunderschöne Episode. In diesem Sinne, Shrimps in die
Bye-bye. Ja. Das war der 2-Stunden-Später-Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt es auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.
Ich habe mir gerade nochmal Binary Domain für Steam geholt.